Hallo und herzlich willkommen bei Knackfrosch und Gummistiefel, dem Podcast für Hundenerds und Traininggeeks mit Eva Bergens und Florian Schneider. Gemeinsam mit Gästen aus den verschiedensten Fachbereichen nehmen die beiden Training und Verhalten von Mensch und Tier anhand wissenschaftlicher Erkenntnisse genau unter die Lupe. Hört rein und holt euch das Wissen einfach und praktisch aufs Handy oder den Laptop. Wo auch immer ihr gerade seid, Knackfrosch und Gummistiefel begleiten euch. Viel Spaß und hier sind eure Moderatoren Eva und Flo.
Einen wunderschönen guten Morgen, Flo. Ich hoffe, bei dir ist das Wetter auch so traumhaft wie bei mir. Also wir haben strahlenden Sonnenschein gerade. Ich sitze gerade im Haus meiner Eltern zur Eingewöhnung meines neuen Familienmitgliedes. Wie geht's dir heute?
Großartig, guten Morgen. Bei uns ist das Wetter so, wie es ist. Es ist nicht ganz so schön, aber es könnte auch schlimmer sein. Und ansonsten geht es uns allen sehr gut. Wir haben ja auch ein bisschen mitverfolgt, deine Fotodokumentation vom Jungen, das, was man schon sehen kann auf Social Media. Und wir werden derzeit auch geflutet mit Videos und Fotos aus der Wurfkiste von meinem künftigen Mitstreiter.
Ja, das ist halt gerade eine super tolle Überleitung zu unserem heutigen Thema. Wir haben gesagt, wir beschäftigen uns heute ein bisschen mit der Mehrhundehaltung. Und dazu hast du im Vorfeld jetzt schon ein gutes Beispiel gebracht, was für manche Mehrhundehaltung ist. Also für mich beginnt ja die Mehrhundehaltung direkt ab dem zweiten Hund, weil es natürlich gleich einmal Einschränkungen für den ersten gibt und natürlich auch sowohl im Zusammenleben als auch im Training und einen Unterschied macht, ob ich einen Hund trainiere und arbeite oder ob ich das mit zweien mache. Auch die gegenseitige Beeinflussung der Hunde macht ja da einen Unterschied. Und du hast ein Beispiel gebracht, dass für andere der zweite Hund noch nicht unbedingt der Punkt der Mehrhundehaltung ist.
Genau, das wäre dann sozusagen vielleicht eher die Paarhundehaltung. Aber das Beispiel von dieser Referentin damals in einer meiner Trainerausbildungen war jenes, dass es komplizierter wird, sobald man drei Hunde hat. Zwei Hunde sind verhältnismäßig einfacher noch immer zu managen. Wir haben zwei Arme, zwei Hände, zwei Beine, zwei Hunde und da wird es sozusagen interessanter, sobald es um drei geht. Ich habe ja damals den Nanda als Einzelhund gehabt, dann durch Zuzug der damaligen Freundin den zweiten Hund dazu und dann innerhalb kürzester Zeit haben wir plötzlich vier Hunde gehabt und da hat man eigentlich gemerkt, dass die ersten zwei verhältnismäßig easy sind und dass es dann immer interessanter wurde, je mehr Hunde dazukommen sind. Was das Management und die Haltung etc. betrifft. Aber das sind ja Punkte, die wir uns
später aufgehoben haben.
Genau, genau, die wir jetzt Schritt für Schritt abarbeiten.
So, wie kam es jetzt bei dir zu Hund Nummer 2, Nummer 3, also auch vielleicht in Bezug dann auf deine damalige Freundin? Der zweite Hund sozusagen, hast du ja eh gerade angesprochen, kam durch die Freundin. Wie kam es dann zu deinem zweiten Hund, also Hund Nummer 3 im Rudel dann oder in der Gruppe, Rudel ist es ja keins?
Ja, sehr gut. Das, was ich dabei noch spannend finde, eben ist schon, dass das machen ja auch nicht alle Leute. Das ist vielleicht auch etwas, das mehr greift bei Leuten wie uns, die wirklich mit dem Tier arbeiten, nämlich dass ich eine gewisse Besitzergreifung auf meine Hunde habe und auch unterscheide zwischen mein Hund und dein Hund. Weil natürlich auch das direkten Einfluss nicht nur aufs Training hat, auf die Arbeit, sondern auch auf gewisse Managementmaßnahmen im Alltag. Und bei den ersten beiden Hunden sozusagen, die wir dann gemeinsam gehabt haben, aber doch jeder seinen für sich, war das eigentlich sehr klar und sehr, sehr einfach gehalten. Interessant ist es dann eben geworden für mich, wo wir den Deutsch Kurzer dazugeholt haben, der eben mein zweiter eigener Hund war. Und noch einmal interessanter war es vor einem Jahr, wo mein eigener dritter Hund dazukommen ist in diese Dreierkonstellation, die sich dann im November wieder reduziert hat auf einen. War deswegen interessant eben, weil man jetzt tatsächlich mehr als man Hände hat, Hunden Genüge tun muss beim Füttern, beim Sorgsamkeit, keine Ahnung, auf Verletzungen überprüfen, alltägliche Sachen machen, dem alten Hund vielleicht sogar mal die Zähne putzen, bei jedem Hund auf seine Bedürfnisse achten, die Hunde nacheinander ins Auto ein- und auszuladen, Leinen organisieren. Ich bin da nicht sehr ordentlich. Zu Hund 2 kam es und zu Hund 3 eigentlich auf dieselbe Art und Weise, weil ich bewusst Hunde zum Arbeiten gesucht habe. Das heißt, ich wollte keine Hunde zum zum Schönsein haben, sondern ich habe bewusst mir Hunde gesucht, die für einen jeweiligen Aufgabenbereich gezüchtet worden sind und habe mir eben in dem Zusammenhang auch nicht überlegt, was würde jetzt farblich gut zum ersten passen, sondern was passt in dieses Aufgabenfeld rein, das ich brauche.
Das
Und so sind
heißt,
sie
der
gekommen.
Ignaz war für welchen Aufgabenbereich vorgesehen oder ist vorgesehen?
Der Ignaz war tatsächlich initial als reiner Rettungshund gedacht. Und was ich halt auch dazu sagen muss, wie jeder meiner Hunde bisher ein bisschen ein Allrounder sein muss als Vorzeigehund und dafür herhaltet, was ich jetzt Neues ausprobieren möchte und so weiter und so fort.
Und der Cool dann schon aber jetzt für die Spürhundearbeit.
Naja, der Cool ist ja eigentlich mehr passiert. Der war nicht so geplant, aber tatsächlich ab dem Zeitpunkt, wo ich gewusst habe, dass der dazu kommt, war auch ganz klar, dass für diesen Hund der Spürhundebereich im Vordergrund steht. So wie es jetzt auch der Fall ist beim Ignaz. Und die alle anderen Sachen eine nette Abwechslung einmal sein können. Das heißt, der Rettungshundebereich wird von uns zwar bedient, aber mit dem verdienen sich die Jungs kein Geld. Und deswegen steht da der Spürhundebereich im Vordergrund. Was aber auch Nasenarbeit ist und beiden sehr gut liegt.
Okay, du hast ja jetzt schon Hund Nummer 3 wieder in Planung. Welchen Einsatzbereich wird dieser Hund abdecken?
Der Hund ist jetzt tatsächlich am spezifischsten gewählt worden. Das wird ein Labrador aus einer rein jagdlichen Linie, aus einer jagdlichen Zucht. Und diesen Hund haben wir eben auch gewählt, weil wir einen Hund mit Nase brauchen, mit einer gewissen Kooperationsbereitschaft. Ein Hund, der kein großes Aufsehen erweckt. Ein Hund, vor dem sich mit der geringsten Wahrscheinlichkeit Leute erschrecken oder sich fürchten. Ganz einfach deswegen, weil wir im Spürhundeeinsatz im öffentlichen Bereich sein werden. Wir werden in Hotels sein, wir werden unter Umständen auch Veranstaltungen sein, keine Ahnung. Und darum eben dieses nett ausschauende Schlappohr, Schlappador.
Ja, bei mir war es ja eigentlich ein bisschen anders, wenn ich mir das jetzt so als, wie gesagt, mein Ältester, wieder heuer 14, der kam ursprünglich zu mir als Reitbegleithund nach dem zu frühen Tod meines ersten Mischlings. Also den musste ich ja mit 15 Monaten einschläfern und gesagt, okay, ich habe den in einer Reitfachzeitschrift als super Reitbegleithund gesehen. Und da kam der Erste, der dann auch angefangen hat, in der Rettungshundearbeit so ein bisschen Fuß zu fassen. Und so böse das jetzt klingt, die Siva, meine Hündin, der zweite Hund, kam tatsächlich, weil ich gesagt habe, ah, ich habe jetzt einen Plan, wie es funktionieren kann mit der Rettungshundearbeit und jetzt zeige ich allen, wie es tatsächlich funktioniert. Also ja, ich wollte einfach das, was ich bei dem Kalypso dann einfach falsch gemacht habe oder eben damals einfach noch nicht besser wusste von den Trainingsmethoden her, bei ihr von Anfang an richtig machen. Natürlich auch immens viele Fehler passiert, aber grundsätzlich glaube ich, dass die Siva immer noch bis dato, also sie geht immer noch Einsätze, die ist jetzt mittlerweile wird die 11 heuer, ist eigentlich noch ganz fit. Das ist das Einzige, was jetzt ihr wirklich schwerfällt, sind höhere Sprünge, weil sie einfach mit der Hüfte ein bisschen bedient ist. Aber aus der habe ich einen ganz soliden, sicheren Einsatzhund gemacht. Und Hund Nummer 3, der Johanni, war recht lustig. Mit meinem damaligen Freund war dann so, ja, Familienplanung und wenn wir Kinder kriegen und dann wäre halt schon cool, wenn ich vorher noch einen Hund fertig ausgebildet hätte. Weil wenn ich jetzt dann Kind und hin und her, dann geht sich das nicht mehr aus. Also das war eigentlich Hund für Hund Nummer 3. Ja, dass ich sage, also bevor die Familienplanung so richtig in Gang kommt, möchte ich einen Hund noch fertig ausgebildet haben, dass dann in der ersten Phase der Mutterschaft, wir haben die dann einfach nichts mehr geworden ist, aber der Hund ist da. Und der Hund ist auch mittlerweile ein solider Einsatzhund. Wobei ich habe gesagt, das ist ein Hund, mit dem möchte ich gerne auf der WM starten. Und habe da auch bewusst schon Züchter gesucht, die mir vom Wesen und von der Gesundheit des Hundes gefallen. Also ist auch ein Australian Shepherd, aber schon viel bewusster ausgewählt. Also den habe ich mir damals aus Finnland geholt.
Das ist der Schwarze.
Das ist der Schwarze, genau. Ja. Das ist ein Finne. Ja, also der war gewählt und ausgesucht für die Rettungshundearbeit.
Aber es ist doch spannend, oder? Weil du bist von der Rasse her beim selben geblieben, aber vom Reitbegleithund hin zum Rettungshund kommen.
Ja, absolut. Also ich habe auch dann bewusst, also ich habe bei der Siva schon sehr bewusst auf gesundheitliche Aspekte geachtet. Also genetische Untersuchungen, gerade in Bezug auf Epilepsie, schauen, dass keine vererbenden Linien sind. Ich war da erst auf einen anderen Wurf angemeldet und habe dann noch einmal geswitcht. Und beim Johanni habe ich zusätzlich auf die Eignung zum Rettungshund und die gesundheitliche Untersuchung, also da wusste ich ja noch mehr über Genetik. Da war schon viel mehr klar, was ich alles im Vorfeld ausgeschlossen haben will und welche Linien für mich so gar nicht in Frage kommen.
Okay.
Ja, und dann habe ich so ein bisschen in den Bereich Therapiebegleithunde hinein zum Schnuppern begonnen und habe gesagt, der nächste Hund wird ein Kleinpudel. Ja, aus dem Kleinpudel wurde ein Terrier, der mir tatsächlich passiert ist, aber der seinen Job mehr als großartig macht. Also für den ich ihn vorgesehen habe, die Therapiebegleithundearbeit, genauso wie das Obedience.
Okay.
Blöd für mich, er zeigt sich auch recht geschickt in der Nasenarbeit. Sowohl im Stöbern und Fährtengehen als auch im Bereich Flächensuche.
Ja.
Ja, jetzt macht er für mich so alles ein bisschen, ist ein Hund zum Ausprobieren, ausgenommen eben Obedience und Therapiebegleithundearbeit, was tatsächlich sein Steckenpferd sind. Also im Obedience ist er super schön zum Arbeiten. Es ist, also dieser Hund macht einfach Spaß. War aber, wie gesagt, so nicht geplant und ich hatte mir auch nie vorstellen können, dass ein Terrier in mein Portfolio passt. Wobei ich muss da ein riesen Dankeschön, glaube ich, der Ingrid aussprechen, die diesen Wurf großgezogen hat, weil die wurden mit 4 Tagen weggeschmissen, mit der Mutter und die Geschwister. Yeah. Und die Ingrid hat da einen traumhaften Job bei der Aufzucht geleistet, sonst wäre das für mich definitiv nicht in Frage gekommen. Also ich hatte ja mit 2 meiner damaligen, also meiner Ex-Freunde, hatte ich schon Zweit- und Dritthunde und da ist mir eigentlich erst bewusst worden, was Hunde aus dem Tierschutz, denen eben die Sozialisierung fehlt oder die epigenetisch oder genetisch oder auch erfahrungstechnisch traumatische Erlebnisse mitbringen, was das für Aufgaben sein können. Und ja, da hat die Ingrid definitiv einen gewaltigen Job damals geleistet. Ja, und jetzt diese Nummer 5 war nie als Nummer 5 geplant. Und eigentlich wäre der Wurf auch noch gar nicht auf der Welt und eigentlich hätte das Ganze noch ein bisschen dauern sollen.
Okay.
Ich war eigentlich auf einen Wurf angemeldet, der erst heuer im Laufe des Jahres hätte stattfinden sollen, auch bei einem Australian Coolie, also Hund Nummer 5 ist ein Australian Coolie. Für die Rasse habe ich mich entschieden, die habe ich bei einer amerikanischen Trainerin, bei der Sarah Bruess gesehen und habe gesagt, okay, die sind ein bisschen tougher als der Aussie, sind gesundheitlich noch nicht so, am Ende will ich jetzt nicht sagen beim Aussie, weil es gibt immer noch genügend Züchter, die wirklich sauber züchten und auf Genetik und Erkrankungen sehr viel Wert legen, aber für mich war einfach in den letzten Jahren nichts Passendes für die Rettungshundearbeit und insbesondere jetzt für die Fährtenarbeit dabei. Und dieser Wurf, also diesen Wurf, der geplant gewesen wäre für heuer, da habe ich wirklich darauf geachtet, dass die Elterntiere beide in der Nasenarbeit tätig sind. Gegen Ende Sommer hat mich dann die Züchterin kontaktiert und sagt, sie hat noch einen viel interessanteren Wurf für mich, aber die Hündin wird jetzt demnächst gedeckt.
Okay.
Also wenn das nicht zu früh ist für mich, wäre dieser Wurf noch viel spannender, weil eben beide Hunde noch aktiver in der Nasenarbeit sind, auch im Obedience gearbeitet werden, also sehr allroundmäßig gearbeitet werden, aber eben mit Schwerpunkt Nasenarbeit. Und ich sagte, okay, passt, machen wir, okay, dann jetzt. Und das war total schön, weil ich da von Anfang an wirklich viel mitbeobachten konnte, weil ich von der Genetik wusste, wie sie funktioniert, weil ich die Elterntiere über Videos kennengelernt habe. Ich meine, der Hund kommt aus Australien, also ich konnte jetzt nicht sehen, wie die Elterntiere in real arbeiten, sondern nur via Videomaterial, aber ich habe viel ungeschnittenes Videomaterial gesehen und stand wirklich im Austausch mit der Besitzerin der Hündin, mit der Besitzerin des Rüden, mit der Züchterin selber. Wir haben viel über Aufzucht gesprochen, da hat für mich einfach dann das Gesamtpaket total gepasst. Und der Bayou ist jetzt tatsächlich vorgesehen für die Fährtenarbeit hauptsächlich. Sollte es später sich ergeben, dass ich ihn auch in der Flächensuche einsetze, werde ich vielleicht darüber nachdenken, aber sein Hauptgeschäft wird definitiv die Fährtenarbeit sein. Und dafür habe ich ihn ausgesucht. Und daraufhin haben auch die Züchterin und die Trainerin, also die Besitzerin des Deckrüdens, bei der er jetzt die letzten 6 Wochen war, 7 Wochen, besonderen Wert gelegt. Also die haben wirklich eine hohe Futtermotivation erzeugt, die haben gute Spielmethodik gelernt, also der Hund macht schön zu beim Spielen, der Hund arbeitet aktiv mit dem Hundeführer und wie gesagt, Futter-Challenges waren so an der Tagesordnung, das heißt im Moment ist kein Futter vor ihm sicher und genau das war mir wichtig. Also ich habe die Siva und den Johanni schon sehr spezifisch ausgesucht. Der Lehrer, wie gesagt, ist mir passiert, weil der hätte ein Kleinpudel werden sollen. Und beim Bayou jetzt, also ich glaube, recht viel mehr Gedanken kann man sich bei der Auswahl seines Hundes nicht mehr machen. Außer, dass ich sage, ich nehme erst später einen Hund, wo ich dann schon mehr von den Charakterzügen tatsächlich sehe. Ja. Aber Also ich war von, wie möchte ich, dass er aufwächst, welche Verpaarung, genetisch alles abgeklärt, gesundheitlich alles abgeklärt, Entwicklungsgeschichte mitverfolgt, Welpentest durchgesehen, die weitere Entwicklung gezielt an den Schwächen gearbeitet, die Stärken gefördert. Also wirklich, ich wüsste nicht, was ich jetzt beim nächsten Hund noch intensiver recherchieren oder Einfluss nehmen sollte in der Aufzucht und in der Wahl des Welpen.
Mir fällt noch eine Sache ein, die haben wir beide noch nicht angesprochen. Welche Relevanz hat das Geschlecht auf die Wahl des Hundes?
Also die Siva wollte ich definitiv eine Hündin zum Rüden. Da habe ich auch damals noch darüber nachgedacht, eventuell selber mal einen Wurf zu machen, was dann für mich für beide, also Rüde und Hündin, nicht in Frage kam. Ja, also weil sie für mich nicht der perfekte Zuchthund gewesen wären.
Ja.
Und der Johanni hätte eine Hündin werden sollen, der Liro hätte eine Hündin werden sollen und der Bayou hätte eine Hündin werden sollen. Wie du siehst, ist er aus allen dreien ein Rüde geworden. Also beim Johanni war es tatsächlich so, dass auch keine Hündin im Wurf mehr frei war. Beim Liro waren es nur Brüder. Lustig, beim Bayou nämlich jetzt auch. Also das waren einfach nur Jungs. Und nachdem der Liro ja nicht geplant war, war er der übrig gebliebene. Ich bin froh, dass er übergeblieben ist, weil er einfach bei uns perfekt reinpasst. Und beim Bayou war es jetzt eben auch nur sechs Rüden. Und für mich
Ja.
war, also ich hätte gerne eine Hündin fürs Rudel gehabt, also für die Gruppe gehabt. Nur weil ich das jetzt immer anspreche, Rudel und Gruppe. Also für mich ist eine Rudel ein Familienverband und eine Hundegruppe sind zusammenlebende Hunde unterschiedlicher Herkunft. Ich weiß nicht, ob das für dich also von der Beschreibung auch ähnlich ist.
Dadurch, dass ich bei uns auch den Sachkundenachweis für Ersthundehalter mache, versuche ich da die Definition des Rudels klar zu vermerken. Warum? Weil Gefahr läuft, wenn man sich zu sehr gerade unter Laien als Rudel versteht, kommen plötzlich alteingesessene Mythen von wegen Alpha und starrer Hackordnung etc. zum Vorsprung. Darum ist es eines der ersten Dinge, mit denen ich aufräume, dass das Rudel ein innerörtlicher Familienverbund ist.
Okay, ja.
Und sich als Mensch dazu zu zählen, grenzt der Abartigkeit. Aber ich verstehe, was du meinst. Also.
Genau, also man sagt oft Rudel, obwohl man eigentlich eine Hundegruppe meint, die einfach zusammenlebt in der Mehrhundehaltung.
Genau.
Kann natürlich Teile eines Rudels enthalten, wenn ich jetzt sage, ich habe die eigene Nachzuchten. Ne?
Das ist richtig, dann ist
Ja.
es.
Was bei mir jetzt nicht der Fall ist, also bei mir sind sie alle unterschiedlicher Herkunft. Ja, und wie gesagt, jetzt ist der Bayou halt auch ein Rüde, weil ich einfach gesagt habe, mir geht es um vorwiegend um den Charakter und erst nachrangig ums Geschlecht des Hundes.
Und wie schaut es dabei mit der Intaktheit deiner Hunde aus?
Also den Kalypso habe ich vor lauter Zorn kastrieren lassen und
Hoppla.
dazu stehe ich auch heute noch. Also wir hatten eigentlich einen Termin zum chemisch kastrieren und mangels meiner damaligen Trainererfahrung und mangels Unterstützung von außen war immer so, den musst kastrieren, der verarscht dich ja nur. Also heute weiß ich es besser, aber
Ja.
an dem Abend waren wir trainieren und ich hatte 2 Stunden später den Termin beim Tierarzt zum Chippen und der Kalypso hatte nichts Besseres zu tun, als auf eines der Reviere zuzulaufen und er hätte es umrunden sollen und er hat es markiert. Daraufhin habe
Ja.
ich meinen Tierarzt angerufen und gesagt, der wird kastriert, der ist dominant.
Oh, okay.
Ja, also liebe Zuhörer, das ist jetzt gute 12, 13 Jahre her. Ich habe meine Meinung revidiert. Also das ist eigentlich der Hund in meiner Gruppe, der nie kastriert hätte werden müssen. Dieser Hund hatte einfach mega Stress mit mir im Training.
Ja.
Und ich finde es heute total schade, dass ich ihn kastrieren habe lassen, weil das war ein, also den konnte man neben einer läufigen Hündin arbeiten ohne Probleme, weil er einfach sexuell nicht sehr motiviert war.
Okay.
Und nein, also der war der Hund, den ich nicht hätte kastrieren müssen.
Cool,
Die
dass du das so aus
Hündin,
dem Nähkästchen plauderst.
ja, die Hündin musste ich gesundheitsbedingt kastrieren. Die hatte in den Läufigkeiten ganz, ganz massive gesundheitliche Probleme, aber auch erst mit 4. Also begonnen haben die Probleme natürlich schon früher, also ab der dritten Läufigkeit in etwa. Und mit 4 hat sich das dann ganz stark entwickelt, dass sie dauerscheinträchtig war zwischen den Läufigkeiten.
Ja.
Und vor allem, sie hat sich selbst zerstört. Also sie hat sich die Hosen abgefressen, sie hat sich die Rute abgefressen am Ende der Stehtage. Und das war dann für mich der Grund, wo ich gesagt habe, ich möchte dem Hund diesen Stress einfach ersparen. Und wir haben sie kastriert, also sie hatte keine Gebärmutterentzündung, nichts, aber es war gesundheitlich, verhaltenstechnisch vor allem indiziert, ihr diesen
Ja.
Stress mit der Scheinträchtigkeit und Läufigkeit zu nehmen. Den Johanni, also interessanterweise habe ich den vierten Hund vor dem dritten Hund kastriert. Der Johanni war eigentlich geplant als Deckrüde
Ja.
und hat aber schon, ja, so vor 2, 3 Jahren sind wir draufgekommen, irgendwas passt hormontechnisch bei ihm nicht. Und dann
Ja.
stand der Verdacht Morbus Addison im Raum. Also das ist ein Problem vor allem im Cortisolspiegel, aber keine primäre. Also es war nie eindeutig diagnostiziert. Wir haben dann mit der chemischen Kastration, also mit dem Chip probiert, wie es ausschaut. Hat bei ihm eigentlich keine Besserung gebracht. Darum war ich dann noch einmal ein Jahr so im Wiegelwaage, ob ich ihn tatsächlich kastrieren lasse oder nicht.
Ja.
Und ausschlaggebend war dann tatsächlich, dass er bei der Therapiebegleithundearbeit belästigt hat, im Sinne von, wenn von meinen Klienten, wer seine Tage hatte. Und das war teilweise dann ganz massiv und er kam dann auch so 2, 3 Tage gar nicht runter. Und ich habe gesagt, okay, ich riskiere das jetzt einfach, weil mit dem Verhaltensthema, das er hat, mit dem Hormonthema, das er hat, geht er eh nicht in die Zucht. Und ich versuche ihm jetzt einfach so noch den Stress zu nehmen. Und zwar, also den habe ich mit 6 letztes Jahr kastrieren lassen. Das war die beste Entscheidung ever. Also dem
Okay.
hat das sehr, sehr gut getan. Und das ist jetzt
Ja.
der Hund, der mit vor allem geruchlichen Ablenkungen viel besser leben kann. Und
Okay.
vor allem auch dann schneller wieder runterkommt und nicht 2, 3 Tage auf 180 durchläuft. Und der Lira war ein kleines Potenzmonster. Also der hat mit 12 Wochen das Bein gehoben, mit 8 Monaten alles gerammelt, was er ihm unter die Finger, also unter die Pfoten kam,
Ja.
insbesondere blonde Golden Retriever-Hündinnen. Und was ganz schlimm war, in fremden Haushalten hat er Indoor markiert.
Oh, okay.
War sofort weg mit dem Chip. Den habe ich mit knapp einem Jahr chippen lassen und habe ihn mit 1,5 Jahren kastrieren lassen. Und seitdem ist das ein total ausgeglichener Hund.
Ja.
Ja, also der war einfach ein kleines Potenzmonster. Und der Bayou soll grundsätzlich intakt bleiben, wobei wir jetzt mit 4 Monaten, also er hatte mit 7 Wochen beide Hoden unten. Jetzt haben wir im Moment nur einen. Und das
Okay.
dürfte über die letzten Wochen immer mal gewechselt haben. Jetzt müssen wir schauen, weil das ist bei dir beim Ignaz, hattest du das gleiche Thema, glaube ich, ne?
Genau, ja. Ich
Ja,
meine, der ist nie
also.
drunten gewesen. Der
Ah, der war
zweite
nie unten,
ist,
okay.
der war nie unten.
Ja, und da muss ich jetzt einfach schauen, wie es sich entwickelt,
Ja.
weil natürlich, wenn einer im Bauchraum bleibt, steht die Kastration sowieso im Raum. Aber da ist dann auch die, weil du hast ja auch nur teilkastriert, glaube ich, soweit ich weiß.
Naja, ich habe gar nicht kastriert, sondern nur den im Bauchraum liegenden
Hoden
entfernt.
entfällt, ja, okay.
Das heißt, der unten liegende Hoden sozusagen, der produziert es einfach für zwei. Habe insofern, um da selber kurz einzusteigen, meine beiden Rüden intakt. Ich meine, der Cool ist jetzt ein Jahr, aber das ist ja eigentlich auch so gesehen überhaupt kein Problem. Da, wo es bei uns Problemzonen gibt, da kommen wir dann in der übernächsten Überschrift dazu. Aber eben, meine Jungs sind jetzt beide intakt und kommen damit auch gut zurecht auch. Und auf das habe ich immer geachtet. Zumindest damals noch beim Ignaz war es super, weil da waren wir viel unterwegs und da war bei irgendwie bei jedem. Auch bei jedem Training, bei jedem Lehrgang, irgendwo eine läufige Hündin, wo ich gut beobachten habe können, wie sich der Hund entwickelt. Und das war natürlich bis zum gewissen Grad interessant für ihn, aber mit der Arbeitsmotivation hat man ihn aus dem eigentlich immer gut rausholen können. Die Nanda damals, der erste Hund, den haben wir kastrieren lassen, die war sicher mindestens zweimal, wenn nicht dreimal läufig. Das heißt, was wir damals schon uns zumindest haben sagen lassen, ist, dass es schlau ist.
Zu
Dass der Hund
warten.
körperlich ausreift, im Kopf ausreift und dann war der Hund wahrscheinlich schon mindestens 1,5, wo wir sie haben kastrieren lassen. Und im Endeffekt war das auch kein Fehler. Der Hund war immerhin sein gesamtes Leben bis zum Schluss dann gesund. Wobei ich es wahrscheinlich heute dann auch wieder anders sehen würde. Abseits davon darf man ja, außer medizinisch indiziert, mittlerweile den Hund auch nicht mehr einfach so kastrieren, wie es früher halt üblich war.
Ja.
Kastrieren wir halt. Was ja auch gut ist, was ja ganz bestimmt bis zum gewissen Grad dem Tierschutzgedanken entspricht. Andererseits sollte man es vielleicht bei anderen Kandidaten sich doch auch ohne medizinische, wie sag mal, Indikation sich überlegen, ob man Hunde kastriert, damit sie einfach nicht unkontrolliert sich vermehren.
Ja, absolut bin ich voll bei dir.
Und geplanterweise ist jetzt der nächste Hund bei mir eine Hündin. Warum? Weil ich wollte zwar einen Labrador aufgrund der Eigenschaften, die ich vorher erwähnt habe, aber ich wollte vor allem einen leichten, kleineren Hund als die jetzigen Exemplare. Und aus dieser Linie, wo jetzt auch mit ein paar anderen Haltern sozusagen der Halbgeschwister meiner Hündin in Kontakt war, gibt es doch Hündinnen mit 22 Kilo und was ich gern hätte. Das heißt, wenn die davon erzählen, dass ihre Hündin 22 Kilo hat, dann würden diese Hündinnen bei mir wahrscheinlich 20,5 Kilo haben. Und damit wäre ich sehr zufrieden.
Okay. Dann kommen wir gleich zum nächsten Thema, Zusammenführung. Worauf hast du bei der Zusammenführung Wert gelegt oder hast du einfach gesagt, schmeißen wir euch zusammen, riskieren wir das, schauen wir uns das an? Also, ich habe beides gemacht bis dato, ja?
Ja. Zum einen habe ich immer den Gedanken gehabt, es muss funktionieren. Also erstens habe das ich zu regeln und Da gibt es eigentlich kein Wenn und Aber. Die Hunde können sich schon nicht aussuchen, dass sie zu mir kommen, und sie haben auch kein Mitspracherecht dabei, wer bei uns bleibt und wer nicht. Da fahre ich einfach drüber, so, weil ich den Hund brauche zum Arbeiten und nicht die Hunde, Hundefreunde brauchen. Zum Glück hat es aber insofern immer gut funktioniert. Was natürlich zumindest beispielsweise bei den ersten beiden Hunden der Fall war, ist, dass die Stück für Stück zusammengeführt wurden. Okay, es waren dann zwei verhältnismäßig ältere Hunde. Wie der Ignaz dazugekommen ist, waren wir wenigstens schon ein, zweimal bei der Züchterin und bei den Welpen. Das heißt, die haben sich zumindest schon geruchlich kennengelernt. Zwar dort vor Ort nicht, nämlich wirklich erst nach der Abholung, aber die haben sich natürlich geruchlich schon kennengelernt, haben uns abgeschnuppert, nachdem wir sozusagen aus dem Auto ausgestiegen sind. Und die Hunde zu Hause haben uns dann abgeschnuppert, nachdem wir aus der Wurfkiste rausgestiegen sind, sozusagen. Und das gehört ja ganz bestimmt auch ein bisschen zur Zusammenführung dazu. Zu Hause dann beim Ignaz war es so, dass wir die Hunde in einer verhältnismäßig neutralen Umgebung aufs Klo geschickt haben, der Reihe nach, und dann den Ignaz dazugestellt haben, mit der Möglichkeit, direkt einwirken zu können im Fall, aber wir haben das Ganze sehr unspektakulär gestaltet. Einmal dran schnuppern lassen und dann war die Sache eigentlich gegessen. Das Schöne daran war eigentlich, dass die anderen beiden Hunde das sehr, sehr cool und gelassen genommen haben.
Cool,
Und so war es
ja.
damals bei der Inge auch, beim Mali von der Alex, dass das war so Ignaz Inge, Inge Nanda, Lenny Inge, sagt Hallo, die gehört jetzt dazu. Und dann hat es gut funktioniert. Das war beim Cool ein bisschen anders.
Okay.
Beim Cool, den wir aus Holland geholt haben, waren wir tatsächlich dann auch beim Züchter einmal mit den großen beiden Gassi. Und da haben wir den Cool schon mitlaufen lassen und die haben ihn völlig ignoriert. Das war total lässig eigentlich. So, die sind da schon aufs Klo rennen können und der kleine Hund halt mit. Und haben den toleriert. Und jetzt rückwirkend nachgedacht, weil die Jungs haben ja doch das ein oder andere Problemchen miteinander gehabt jetzt. Miteinander war es nie ein Thema, mit dem Ignaz schon. Dass, wo der Ignaz gemerkt hat, dass der jetzt mitkommt, weil wir bei der ersten Raststätte gemeinsam ausgestiegen sind.
Ja.
Da wäre er ihn schon einmal so angeflogen, ein bisschen so. So angerempelt, aber halt mit Schnauze auf Kontakt sozusagen. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, dass da ein gewisses Problemchen entstehen kann, was sich ja in weiterer Ausführung auch dezent bewahrheitet hat, was wir jetzt aber wieder super im Griff haben an sich, zumindest was das Management betrifft. So haben wir die zusammengeführt. Das heißt, die sind beim Züchter zusammengeführt worden und dann halt zu Hause eigentlich permanent zusammengelebt. Und das werde ich beim nächsten und wieder so machen. Das heißt, bei der habe ich wieder die Möglichkeit, ein paar Mal vorher vorbeizuschauen. Die Hunde werden sich geruchlich kennenlernen. Und dann nehme ich dieses Häufchen Elend mit und setze es zu Hause den anderen zur Begrüßung vor. Der Reihe nach, ohne es zu überfordern.
Mahlzeit.
Genau.
Ja,
Und da
bei
bin ich
mir.
übrigens schon sehr gespannt, weil die Mila, die aktuelle Hündin von der Laura, die kenne ich damals noch, wo sie ihn cool kennengelernt hat, wo der ein kleiner Welpe war. Und da war
Ja.
sie selber noch ein Junghund und sehr ungestüm. Also halt als Ridgeback ein bisschen groß und als eher Elefant im Porzellankasten. Und hat sich noch nicht im Griff gehabt. Da bin ich sehr gespannt, wie sie dann als jetzt doch erwachsene Hündin sozusagen mit dem
Welpen
Nachwuchs.
umgeht.
Ja.
Also bei mir ist es total spannend gewesen. Also auf dem Calypso ist ja von meinem damaligen Freund der Hund gefolgt. Da klar, die zwei waren gleich alt. Das war definitiv einfach nie ein Thema untereinander. Da gab es nichts. Aber der Calypso ist einfach auch ein, ich mag alle Hunde, anderen Hunde, aber ich bin Hausmeistertyp. Also der ist oft laut, aber nie grob. Ja?
Okay.
Also das ist auch nicht der, den man ernst nimmt. Der ist einfach laut, dieser Hausmeister, der schimpfen vor der Haustür steht.
Ja.
Der lebt auch eher neben meinen anderen Hunden als mit meinen anderen Hunden. Also der bräuchte sie nicht. Aber der hat
Ja.
gern seine Ruhe. Und somit war auch die Einführung, wie ich dann die Siva bekommen habe, also so absolut kein Thema. Das Einzige, was ich gemerkt habe in der Arbeit, dass er ein halbes Jahr nicht mit mir gearbeitet hat. Also nicht in der gleichen Qualität wie vorher. Weil
Okay.
er irgendwie so angepisst war, was macht die jetzt da, warum arbeitest du die auch?
Okay.
Nach einem halben Jahr war das Thema komplett gegessen, wie er gemerkt hat, er kriegt die gleiche Möglichkeit zu arbeiten, wie die Hündin kriegt.
Ja.
Und die zwei waren echt tatsächlich immer, immer problemlos. Das Einzige, was ich arbeiten habe müssen, ist, die Siva hatte am Anfang einen massiven Jagdtrieb und da hätte er dann mitgezogen, obwohl er ein Jäger war.
Ja.
Und da musste ich sehr, sehr viel Ruhe in die Hündin bringen. Und es ist auch heute noch so, dass meine Hündin die Entscheidung treffen würde, wenn die anderen zum Jagen gehen haben. Sie weiß selber mittlerweile, dass sie es nicht macht. Also ich weiß, dass sie es nicht macht. Ich weiß, dass sie abrufbar ist. Aber sie wäre die, aber da komme ich später noch dazu in diesem gegenseitigen Zusammenleben, die wäre das, die meine Rüden schickt. Beim Johanni habe ich es tatsächlich so ähnlich gemacht wie du. Der kam ja aus Finnland. Und da gab es jetzt nicht wirklich die Möglichkeit, im Vorfeld viel kennenlernen, sondern ich bin im Flieger nach Hause, war am Abend, dann es war gegen 8 zu Hause und wir hatten damals bei der Wohnung einen kleinen Garten und da habe ich den Welpen kurz laufen lassen, dann die zwei anderen dazu und das Thema war gegessen, der hat dazugehört.
Ja.
Habe dann aber mit 1,5 Jahren ziemlich Stress mit den beiden Rüden gehabt, weil der Johanni sehr großen Bedarf, und das sehe ich auch jetzt mit dem Welpen wieder, an Individualdistanz hat, dann irgendwie von sich aus nicht schafft zu gehen. Das heißt, ich habe es dann, also es war dann wirklich kurz davor, dass ich ihn wieder abgebe mit 1,5 Jahren, weil ich gesagt habe, es ist für mich keine Option, Hunde getrennt zu halten.
Okay.
Durch Zufall bemerkt, wenn
Entschuldige, Option moralischer Herkunft oder räumlicher Herkunft?
Beides. Also für mich ist einfach, wenn ich mehrere Hunde habe, möchte ich, dass die zusammenleben.
Okay.
Ja, und das Interessante war ja, es war kein Thema, solange ich nicht zu Hause war. Es ging also auch viel um die Ressource Eva.
Ja.
Und für mich war dann damals so der Punkt, wo ich gesehen habe, okay, der Johannes sagt, ich brauche Distanz. Der Kalypso sagt, ich sagte, du hast keine Distanz zu brauchen. Und ich sagte, du hast dich ruhig zu verhalten, ohne es tatsächlich durchzusetzen. Wenn die Siva dem Johannes gesagt hat, es reicht, war das immer klar und deutlich. Und das konnte der Kalypso dem Johannes gegenüber nie.
Ja.
Und das Einzige, was ich dann gemacht habe, wenn der Johannes gesagt hat, ich brauche Distanz, dass ich entweder den Johannes weggeschickt habe und gesagt habe, such dir einen anderen Platz, da wo du Distanz hast.
Ja.
Oder dem Kalypso gesagt habe, es ist jetzt Zeit für Ruhe. Seit ich das Management fahre, haben wir ganz, ganz selten noch Fälle. Also der Johanni zeigt ganz gut durch Knurren an, er zeigt ganz eindeutig an, es ist ihm jetzt too much, auch jetzt mit dem Welpen wieder. Also er warnt sehr gut vor. Und wenn ich dann rechtzeitig sage, okay, dann such dir einen Raum, wo du Platz hast.
Ja.
Aber es dürfen alle hier sein. Wenn dir das zu eng ist, geh du. Also triff diese Entscheidung für dich, den Raum so zu wählen. Oder ich sage, es geht mir jetzt darum, dass ich Qualitätszeit mit dem Johanni habe, dann würde ich die anderen in die Ruhe schicken und die anderen auf Distanz. Und seitdem wir das fahren, funktioniert das super gut. Ja, und wie der Lira eingezogen ist, haben wir uns einmal bei der Ingrid getroffen, zu Hause, jeder Hund einzeln mit dem Lira, war überhaupt kein Thema. Und der Lira ist wie, ja, Arsch auf Eimer.
Ja, ja.
Der kam und sah und siegte, also der hat alle um den Finger gewickelt. Also das ist, dass sie war ihr Welpenersatz, wobei sie auch den Johanni hin und wieder als Welpenersatz, glaube ich, sieht. Interessanterweise spielen bei mir auch nur Siva mit Leroy und Siva mit Johanni, die zwei Jungs nicht untereinander.
Ja.
Und wenn der Johanni mit der Siva spielt, hängt der Leroy hinten am Bein und wird den Johanni für das Wegnehmen seiner Hündin sozusagen maßregeln. Also Interpretation meinerseits, aber das ist das, was ich beobachten kann. Ja, und beim Bayou habe ich es jetzt so gemacht, die haben wir in Frankfurt am Flughafen abgeholt. Ich hatte den Johanni und den Leroy mit und wir sind dort einfach 40 Minuten ganz gechillt durch den Wald nebeneinander spazieren gegangen. Ich hatte da beim ersten Ausflug jetzt beide Welpen noch mit, also auch den Welpen, der dann nach Holland weiterfuhr. Tatsächlich war das kurz, oh, fremde Hunde, wir warten kurz und dann springen wir lustig hinter ihnen her und die zwei haben das einfach auch total entspannt hingenommen. Beim Heimkommen dann hat sich zufällig ergeben, dass die Siva nochmal raus musste und ich habe die Siva rausgelassen und den Welpen sozusagen mit und der hat auch ganz klar gemerkt, okay, ich habe jetzt eine Lady vor mir, die Lady entscheidet, wann sie mir zu nahe kommt, also wenn sie mir näher kommt. Hat er, also bei der Siva, ich weiß nicht, die hat einfach eine Ausstrahlung, da hat er ganz klar, also da gab es auch noch keinen einzigen Rüffel, weil da akzeptiert er einfach, okay, die Dame, die meint es so, wie sie sagt.
Ja.
Da reicht wirklich einmal ein kurzes Lefzen blinken und er sagt, nehme ich hin. Mit dem Lira spielt er mittlerweile, also er ist jetzt seit Donnerstag letzte Woche, also das sind jetzt Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, 4 Tage ist er bei mir und mit dem Lira spielt er schon. Beim Johanni hätte er es probiert. Lustig, es gibt so nebeneinander Füttern etc. überhaupt kein Thema. Tatsächlich ist es beim Johanni wieder, er hat einen Platz, er liegt, er will seine Ruhe. Also er braucht seine Distanz und wenn er da reinkommt, dann gibt es halt Knurren und dann muss ich die Entscheidung treffen, wie ich es halt manage dann. Ja. Weil eben der Johanni oft dieses ich gehe dann selber nicht schafft.
Du hast eigentlich alle deine Hunde außer den Australier auch mit 8 Wochen geholt, oder?
Nein, gar nicht. Gar nicht.
Weil das ist schon einmal interessant, so vom Alter der Zusammenführung.
Kalypso war 10 Wochen, die Siva war 10 Wochen. Der Johanni war 9 Wochen, der Lira 12 Wochen und der Australier ist jetzt 17 Wochen.
Warum hast du sie mit dieser Woche Verzögerung des möglichen Abholterminz?
Beim Calypso und bei der Siva tatsächlich urlaubsbedingt. Beim Johanni war die Entscheidung für den Züchter, dann, da waren die Welpen schon 8 Wochen und so schnell habe ich einfach keinen Flug bekommen nach Finnland.
Klar, ja.
Der Leroy war, wie gesagt, nicht geplant. Und aus Australien war es jetzt einfach keine Option früher.
Ja.
Also das war
Ja,
der
klar,
frühestmögliche
okay.
Termin mit 17 Wochen.
Und wenn du könntest, würdest du dann so früh wie möglich.
Acht
Okay.
Wochen, ja, definitiv. Wobei mein Züchter nur mit 10 Wochen jetzt abgegeben hätte vom Australier.
Ja, also die geben mit 10 Wochen ab
Ja.
dort. Spannend, okay.
So, wir haben jetzt viel über, wie kamen wir zu unseren Hunden und wie haben wir sie zusammengeführt gesprochen. Jetzt kurz, welche Challenges oder welche Probleme fallen dir jetzt im Alltag ein, die man mit mehr als einem Hund zu bewältigen hat?
Also grundsätzlich muss man fairerweise sagen, dass es oft einfacher wäre, einfach nur einen Hund zu haben.
Oh
In
ja.
jeglicher Hinsicht. Also von vorn bis hinten. Soll nicht heißen, dass ich es nicht liebe, meine Hunde zu haben. Und tatsächlich habe ich noch jetzt den weiteren geplant, den hole ich Ende März. Und die Laura wird ihren wahrscheinlich Ende Mai holen.
Oh, was kriegt die Laura?
Auch ein Labi.
Cool.
Und unter Umständen bekomme ich im Juni noch einmal kein BV Mali zur Aufzucht oder zur Frühprägung,
Na gut, dass ihr jetzt dann ein großes Haus habt.
Frühförderung. Ja, voll. Aber gut, was sind die Schwierigkeiten? Die Schwierigkeiten bestehen eben allein schon darin, den Hunden mit dem Kacksack hintenher zu laufen, weil wenn einer anfängt und die anderen nachlegen und plötzlich einer kackt und zwei an der Leine ziehen und dann kackt der nächste und die nächsten zwei ziehen an der Leine. Einer von den Kandidaten scheißt im Gehen. Allein das ist schon ein logistischer Aufwand.
Ich
Man muss
schaffe alle
natürlich auch.
Haufen in einem Sack.
Echt?
Yes. Also bei 5 weiß ich es jetzt nicht mehr, bei 4 habe ich es
Nee,
geschafft.
in einem Sack mit. In einem 10-Liter-Sack. Okay, dann, was ist noch schwierig? Eben. Leinenhandling, dass die Hunde nicht kreuz und quer rennen. Wenn man auch von links nach rechts wechselt, ist das kein Problem. Mit zwei Hunden vielleicht auch nicht. Aber wenn ich irgendwann wirklich mehrere Hunde an der Hand führe, kann sich da natürlich auch schon wieder ein logistischer Knoten
Führst du mit
erschweren.
Einzelleinen oder mit einer Koppel?
Ich habe eine Koppel, aber nur auf Zug. Das heißt, wenn die Jungs in ihrem Zugschirrl hängen
Ja, habe ich
und
auch
bei mir
so.
am Hüftgurt sind, dann ist es eine Koppel. Aber ansonsten habe ich das nie gemacht. Finde ich ja nicht notwendig. Und allermeistens versuche ich ja doch, wenn ich draußen bin und die Hunde nicht ziehen, dass ich sie einfach frei laufen lasse.
Okay, na, ich habe bei mir, nachdem ich von der Haustür weg direkt im bebauten Gebiet bin, tatsächlich Einzelleine für jeden Hund.
Ja.
Und es hat aber jeder seinen Platz zum Gehen.
Ja.
Also ich habe einen Hund rechts im Moment, 3 Hunde links. Der Kleine geht natürlich mit der Gruppe jetzt noch nicht mit. Muss ich mir noch schauen, wo sich der dann einordnet, also
Ja.
welche Position. Aber tatsächlich ist es wirklich von außen nach innen, Kalypso, Siva, Leroy und auf der drüberen Seite der Johanni.
Ja. Dann kommt natürlich das, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir sind eigentlich die Hunde zu Hause nackig. Das heißt, bevor es rausgeht, gibt es die Halsung drauf, beziehungsweise lasse sie alle zum Auto laufen und hab ihnen dann im Auto vorm Spazierengehen zum Beispiel die jeweilige Halsung draufgegeben. Oder eben direkt zu Hause vor der Tür.
Mache ich auch so.
Dann, was tatsächlich eben auch bei uns ein Konfliktbereich wurde, die letzten 10 Jahre nie, mit dem Cool schon, war einfach der Bereich Futtervorbereitung, wo es eben ein paar Mal gefetzt hat zwischen, eigentlich gar nicht zwischen Cool und Ignaz, sondern vom Ignaz ausgehend auf den Cool. Das haben wir jetzt aber eigentlich so gut in den Griff bekommen.
Aber du
Und da gibt
fütterst
es nur so
gleichzeitig im gleichen Raum.
mittlerweile, also ich fütter gleichzeitig, der Ignaz ist jetzt entfernt. Das heißt, der wartet zwar mit den anderen, aber dem tragen wir dann sein Futter auf den Gang. Können wir zur Küche schließen und die Hündin und der Kuhl fressen in der Küche und haben auch kein Problem, wenn einer mal früher fertig ist, beim anderen mitzunaschen.
Bei mir auch
Das
so,
ist
ja.
wirklich überhaupt kein Ding. Das war früher nie ein Problem bei den Hunden. Und jetzt aufgrund der Vorkommnisse zwischen Ignaz und Kuhl eben, haben wir zumindest den Ignaz rausgebracht. Und das Witzige ist, der Ignaz war früher viel mehr Haster, als er es jetzt ist. Das heißt, der braucht jetzt am längsten von allen zum Fressen
Okay.
und lutscht langsam und lang genüsslich seinen Napf leer.
Schön.
Das heißt, dem tut es auch wirklich gut.
Also ich fütter ja alle im gleichen Raum, außer beim
Ja.
Bayou habe ich jetzt gemerkt, der ist ja sehr viel, also die Futtermotivation ist gut gefördert worden und der hat einfach null Scheniere bei den anderen in den Napf rein und da ist einfach das Verhältnis noch nicht so da, dass sie ihm nicht eine drüber zünden würden, wo ich sage, unter den anderen gibt es überhaupt keinen Stress.
Ja.
Aber gerade da mit dem Jungspund, der muss nicht lernen, dass er den anderen Futter stehlen darf. Also sie gehen
Ja.
bei mir nachher rein um und schlecken die Näpfe der anderen leer. Und jetzt handhabe ich es derzeit so, dass seins zuerst fertig ist, er in seine Box geht, sein Futter kriegt und die anderen dann in aller Ruhe fressen können. Gerade der Oldie braucht einfach schon länger jetzt fürs Fressen und hat
Ja.
natürlich das beste Fressen, weil der immer nass gefüttert wird.
Okay.
Und ja, diesbezüglich habe ich ihn jetzt einfach separiert für den
Und die
Anfang einmal.
anderen, wie waren die anderen gefüttert bei dir?
Unterschiedlich, roh und trocken und
Okay.
feucht, je nachdem. Also ich habe halt immer, ich fütter immer unterschiedlich aus einem guten Grund, weil ich bin so viel unterwegs und ich möchte, dass meine Hunde dann kein Thema mit der Umstellung haben, wenn ich jetzt auf trocken umstellen muss, kurzfristig.
Ganz dasselbe hier, genau.
Ja.
Was in
Boxen,
Oschi
Boxen,
Boxen.
Auto.
Boxenauto. Autoboxen. Boxen sind im Auto, Hunde sind im Boxen.
Ja. Und man braucht ein großes
Ja.
Auto. Hattest du mal alle gemeinsam? Ich glaube, bei der Nanda, beim Ignaz hattest du am Anfang gemeinsam, oder? Keine Box oder schon?
Ja, ist korrekt. Ist überhaupt witzig, weil mit diesem ersten Hund, wo man noch nicht so viel weiß und sich zum Teil einfach überhaupt keine Gedanken macht, da bin ich zum Beispiel das erste Mal nach Traun mitgefahren mit einem Kollegen von der damaligen suchenden Staffel. Der hat auch einen Hilux gehabt. Damals habe ich mir dann einen in den Kopf gesetzt, selber mal einen Pickup zu haben. Und da haben wir die Hunde einfach gemeinsam hinten in die Ladefläche gepackt, im Hardtop, die Rucksäcke rein, die Stiefel rein und dann sind halt die Hunde da zusammengepickt. Hat man sich überhaupt keine Gedanken gemacht. Das Einzige, was man gesagt hat, Mandel, Weibel und das funktioniert.
Ja.
Da, fertig. Auch wie dann mit einem anderen Kollegen aus der suchenden Staffel mal auf Urlaub gefahren bin, da sind wir nach Kroatien gefahren. Da habe ich meinen kleinen Fiat Punto gehabt, Dreitürer, die Rückbänke umgeklappt, damit sozusagen die Nanda eigentlich für sich den Kofferraum zurückgepackt hat mit so einem wackeligen Fressnapfgitter hinten rein gebunden, damit es hebt. Dann haben wir da auch die zwei Hunde einfach eingepfercht, die eh keinen Platz gehabt haben, weil natürlich eine Reisetasche auch noch dabei war. Hat alles immer funktioniert. Bis zuletzt eben dann auch nochmal, wo der Pickup neu war und ich noch keine Boxen dafür gehabt habe, die Nanda und der Ignaz gemeinsam auf der Rückbank, was auch nie ein Problem war, tatsächlich.
Merkst du einen Unterschied, seit es nicht mehr so ist, also seit du Boxen hast? Weil den merke ich definitiv bei meinen Hunden, dass sie besser zur Ruhe kommen.
Na, das könnte ich gar nicht behaupten. Also, Ander und Ignaz haben sich so gut arrangiert, dass die schon auch gut zur Ruhe gekommen sind. Ich habe tatsächlich dann 2019 nochmal, wo ich viel nach Italien gefahren bin, in die Toskana, wo es einfach zu heiß im Hardtop untertags geworden wäre, dann habe ich die Hunde auf der Rückbank nochmal transportiert, klimatisiert. Und da haben sie zwar gemeinsam liegen müssen, aber haben das auch bewerkstelligen können.
Okay.
Was ich interpretiere, ist aber, dass es den Hunden am besten geht, wenn sie im Anhänger sind. Also ich habe die Möglichkeit, bei mir zwei Hunde im Hardtop in der Box zu transportieren. Die Box kann man eben trennen. Eine größere oder zwei verhältnismäßig kleine. Das ist für meine zukünftigen Spaniel sozusagen vorausgeplant, die dann irgendwann einmal kommen, hoffentlich. Und die Rückbank ist auch unterteilt in zwei Boxen und ist aber alles nicht ideal. Also funktioniert wunderbar, auch für längere Strecken. Aber fein haben sie es wirklich im Anhänger, weil der Anhänger verhältnismäßig riesige Boxen zur Verfügung
Ja.
stellt. Die Hunde müssen auch nicht so hoch springen. Sie merken noch immer, dass daneben ein anderer Hund ist, den sie kennen. Man kann ein bisschen Licht reingeben. Und von dem her behaupte ich, dass das die Hunde eh fast am liebsten haben.
Was fällt uns noch ein zum Thema Management und Zusammenleben?
Naja, es gibt ja viele Ressourcen. Potenzielle Ressourcenstreitigkeiten, die einfach in einer Mehrhundehaltung zum Zug kommen könnten. Das sind, wenn wir uns überlegen, zum einen wir, wie du schon erzählt hast, dass du als soziale Ressource Eva ein bisschen in den Brennpunkt gekommen bist, wenn du zu Hause warst. Das könnten die Liegeplätze sein, wobei da haben wir zum Beispiel witzigerweise wieder überhaupt keine Probleme. Die Jungs liegen aufeinander, untereinander,
Bei uns auch,
gemeinsam unter der
ja.
Decke. In
Ja.
den abartigsten Kombinationen, eng an eng, so wie auch jetzt wieder. Und dann gibt es aber eben diese No-Go-Zone Futter, zumindest bei den Jungs, wo eben das Management braucht und da auch im Moment nicht den Nerv dazu hätte zu pokern und dem Ignis den Mauli wieder abzunehmen, was einfach auch zu Hause überhaupt kein Problem ist. Zum Glück. Was dir dazu noch einfällt?
Spielzeug eine Ressource, also bei mir liegt kein Spielzeug rum, aber jetzt gerade ich bin bei meinen Eltern, meine Neffen sind öfters und gestern ist der Johanni natürlich mit dem Jojo vom Alexander spazieren gelaufen, ja. Ist das ein Thema zwischen den Hunden? Weil bei mir ist das überhaupt keines. Also
Das ist auch
maximal
wieder.
zwischen Terrier und Johanni, aber da ist der Terrier nur meins, 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 meins und der Johanni sagt, nein, mein, wenn du dich so aufregst, dann behalte dir doch. Ja? Also, aber nicht tatsächlich, dass es da jemals einen Konflikt gegeben hätte.
Das ist absurd aus meiner Sicht, denn der Ignaz spuckt sein Spielzeug gern aus und schaut es an. Und dann kommt er cool und nimmt ihn weg. Also das passiert beim Spazierengehen zum Beispiel. Der Ignaz hat beim Spazieren ein Spielzeug, damit er nicht jagen geht, sondern seine Aufgabe schon hat. Funktioniert meist sehr gut. Und der Cool kriegt dann auch eins, damit er den Ignaz nicht ständig penetriert. Aber wenn der Ignaz eins ausspuckt, holt sich der Hund das zweite, kann auch ideal 2 bis 3 Bälle tragen. Und das ist ihm Ignaz wurscht. Also da schaut er
Okay.
ein bisschen verdutzt, schaut mir an, Herr Schneiders, Sie machen das eh. Dann sage ich, cool, spuck's aus, da hast du eins, Ignaz deins. Und das funktioniert, aber mit Futter, no go.
Sehr, sehr spannend.
Irrsinnig spannend. Ich habe trotzdem natürlich ein wachsames Auge auch dabei drauf. Ich habe vor allem auch ein sehr wachsames Auge drauf, wenn die draußen gemeinsam wohin schnuppern. Ich lasse das zu, aber man weiß ja nicht, ob sie jetzt nur eine Markierungsstelle untersuchen oder auf eine Spur oder ob es wieder um
Futter.
Futter gehen kann. Und da muss ich ganz bestimmt achtsam sein. Weil ich behaupte, nach dem Muster, das sich abzeichnen lässt, jetzt seit nunmehr einem Jahr, geht es im Ignaz um die Sachen, die zu Hause stattfinden, die mit Futter zusammenhängen. Und die Hunde von mir stehen hoch in der Futtermotivation.
Aber kannst du sie nebeneinander jetzt füttern, wenn ich sage, ich rufe meine Hunde her, es gibt keinen Ball,
Nein.
sondern das ist kein Thema.
Nein.
Okay. Es
Ich
geht
passe
wirklich um die
aber, also
Futterschüssel.
ich passe trotzdem auf, dass es kriegt jeder nach der Reihe. Also sie fressen nicht beide aus einer Hand. Ich lasse dann etwas fallen, was sie gemeinsam aufsaugen können.
Okay.
Was bei den anderen Hunden nie ein Problem war. Aber bei den beiden möchte ich es gar nicht ausprobieren, weil wozu sollte ich sozusagen.
Man muss kein Risiko eingehen, ne?
Genau.
Und da sind wir im Bereich Mehrhundehaltung natürlich im Management. Wenn ich gewisse Konfliktbereiche erkenne, ist es ja nicht notwendig, die auszuschöpfen oder die in die immer wieder bewusst die Hunde hineinzudrängen. Also für mich ist so ein Thema zum Beispiel die jagdlichen Ambitionen vom Johanni. Und der geht halt in gewissen Bereichen an der Leine einfach, um nicht eine ganze Gruppe weglaufen zu haben. Das heißt, sobald ich das Gefühl habe, es sind Gebiete, die stark wild belebt sind, dann geht der Schwarz einfach an der Leine. Wobei ich jetzt, also auf meinem täglichen Rundweg zu Hause habe ich jetzt täglich einen Marder, einen Fuchs und ungefähr 4 Biber, ein Reh und einen Hasen, fast tagtäglich, alles so im Ding. Das heißt, im Moment gehen bei mir tatsächlich alle an der Leine, weil die Siva ein bisschen so eine Krot ist, ja. Die weiß ganz genau, also die weiß ganz genau, die habe ich einfach trainingstechnisch so weit, dass sie mir anzeigt, da ist was, aber nicht geht. Und wenn sie gehen würde, weil ich es übersehe, sie einen sehr guten Rückruf hat. Aber wenn sie erkennt, ich erkenne, dass sie anzeigt, ich lobe sie fürs Ankennen, kommt sie zurück und schickt die Jungs. Und das macht sie ganz subtil mit einem Nasenstups sozusagen. Und das triggert die Jungs ma wirklich massiv. Und in solchen Situationen nehme ich sie dann an die Leine, weil dann können die Jungs trotzdem noch freilaufen und ich sage, okay, ist nicht notwendig. Es war so lustig beim letzten Spaziergang. Wollte sie wieder einen der Jungs losschicken und hat beim Anstupsen aber mein Bein erwischt. Weil ich gerade so im Schritt vorwärts war und sie hat halt nicht den Johanni auf der Schulter, sondern mich am Bein erwischt. Und dann hast du gemerkt, so, ups, tralalala, war doch gar nicht so. Also es war, ist natürlich Interpretation von mir, aber es war so spannend zu beobachten, weil sie wollte tatsächlich einen von den Jungs stupsen und hat mich erwischt. Und das ist was, was ich auch ganz spannend finde, auch in der Begegnung mit fremden Hunden. Jeder einzelne meiner Hunde hat kein Thema mit einer Hundebegegnung. Aber in der Gruppe triggern sie sich teilweise gegenseitig und das ist immer sehr spannend, bei welchem Hund ich zuallererst für Ruhe sorgen muss, um nicht eine Eskalation in der ganzen Gruppe zu haben. Beispielsweise ist es so, gewisse Rüden reagiert der Johanni, bei uns zu nahe kommenden Hunden immer die Siva oder der Leroy. Und ich habe aber jetzt für mich ein Umkehrsignal, das heißt, sie dürfen alle erkennen und auf Treasure senken drei Hunde den Boden, die den Kopf auf den Boden und fangen zum Schnuppern an und kriegen natürlich den Futter geworfen. Mhm. Und der Johanni, für den war das keine Option, den fütter ich dann an und mache Klick vor Blick. Also okay. Das geht auch ganz gut. Und dann muss ich halt schauen, dass die anderen drei währenddessen füttern und dann habe ich hundebegegnungstechnisch kein Thema. Oder wenn der Abstand weit genug ist, kann ich mit Klick vor Blick bei allen Vieren arbeiten. Also das schaffen alle vier tatsächlich, Fokus auf mich zu halten. Aber so Hundebegegnungen finde ich auch in der Gruppe noch einmal was, was man definitiv unterschätzt. Weil nur weil sich meine vier untereinander gut verstehen, heißt das nicht, dass sie überschwängliche Labradore oder in uns hineinkrachende M-Staffs oder sehr körperliche Hoverwart super spannend finden.
Schön gesagt. Spannend finden, / schlachten würden.
also ich muss sagen,
dass. Aber was ja normal ist. Ja,
ja das Problem ist, ich habe halt die Siva dann auch oft eingesetzt als Blocker eigentlich. Ja. Und das war tatsächlich so, Weimaraner Rüde auf uns zustürmend. Sie war von der Leine und der Weimaraner Rüde doppelt so groß, doppelt so schwer wie sie, hat sich keinen Millimeter mehr näher getraut. Hätte ich diese Hündin nicht, kracht mir dieses Teil in meine Gruppe und ich habe einen Murz drunter und im blödesten Fall einen verletzten Hund.
Ja.
Ja? Und also jetzt ist natürlich die Sieber in Hundebegegnung immer immens angespannt, weil ich könnte sie ja von der Leine lassen und es regeln lassen.
Ja.
Also das ist natürlich was, mit dem man sich in der Mehrhundehaltung ganz sicher auch beschäftigen muss.
Ja.
Hast du noch einen Punkt zu Zusammenleben und Haltung oder gehen wir zum Training über?
Naja, also am Punkt schon, aber das fällt jetzt schon, es ist vielleicht eh die richtige Überleitung zum Training. Ich bemühe mich sozusagen den Hunden regelmäßig, nahezu täglich, Individualzeit zu geben. Ja. Das ist im Moment sehr einfach mit nur zwei Hunden, das hat aber auch mit dem dritten Hund gut funktioniert. Und das verbinde ich so zum Beispiel, dass ich einfach gar nicht spazieren gehe an dem Tag, aber vor jeder Trainingseinheit mit meinen Hunden wird mit einem Hund sozusagen eine Viertelstunde eine Runde gegangen. Da schafft man einen guten Kilometer. Da hat der Hund nur mich und ich nur den Hund, kann dem die volle Aufmerksamkeit geben. Und danach gibt es die Trainingseinheit. So gehen dann zwar schnell 2-3 Stunden um, aber... Also inklusive dem Training, aber das denke ich, ist ja wichtig für die Hunde, dass sie, vor allem die Hunde, die schon länger da sind, dass die nicht das Gefühl bekommen würden, zu kurz zu kommen. Ich habe im Moment auch eben die Hunde alle zusammen bei mir drinnen, gebe aber auch zwischendurch einmal den einen Hund in ein anderes Zimmer, einfach damit der Hund lernt, auch einmal ohne einen anderen Hund zu sein, allein zu sein und wieder dem anderen Hund die Möglichkeit zu geben, einfach mich allein für sich zu haben. Selbst wenn man nicht direkt interagiert, sondern ich am Arbeitstisch sitzt und der Hund neben mir pennt, aber der Hund ist einmal allein mit mir und ich denke, auf diese Art und Weise hat es ganz bestimmt auch einen positiven Effekt aufs große Ganze.
Also da bin ich wirklich tatsächlich voll bei dir. Und also, dass man Training sowieso einzeln macht, ist eh klar. Aber auch Sachen, ich würde dem Johanni das Jagen nicht abgewöhnen können in der Gruppe.
Ja,
und deswegen, oder auch seine Reaktivität gegenüber anderen Hunden, war einfacher zu arbeiten und zu trainieren allein mit ihm. Also ich habe tatsächlich ein halbes Jahr meine Spaziergänge statt um 6 in der Früh, um 5 in der Früh begonnen, nur damit ich mit ihm eine Stunde extra Zeit hatte und habe somit viel mehr Ruhe in das Gesamtpaket Gruppe gebracht und habe jetzt weniger Thema, wenn ich mit allen Vieren gleichzeitig unterwegs bin. Und ich glaube, ich war jetzt auch in Kärnten auf Projektarbeitswoche waren, habe ich bewusst jeden Tag in der Früh eine halbe bis dreiviertel Stunde Spaziergang mit jedem Einzelnen gemacht. Yeah. Und ja, bei vier Hunden sind das dann über 2 Stunden. Aber das haben die Hunde auch wieder mal gebraucht. Und es ist so lustig, wie unterschiedlich sie sind, wenn du alleine mit ihnen bist. Also die Siva zum Beispiel ist immer total aufgeblüht, wenn ich mit der alleine auf Lawinenkurs gefahren bin. Ja. Das war ein anderer Hund, die war mega sozial, die hat mit anderen Hunden gespielt, die ist offen auf andere Hunde zugegangen. Bei einer von den Jungs dabei war das ein anderes Thema. Also das war ganz, ganz spannend für mich zu beobachten. Und deswegen bin ich voll bei dir, diese Individualzeit. Wenn ich nicht bereit bin, vor allem bei Arbeitshunden, den Hunden Individualzeit zu gönnen, wird es, glaube ich, gesamt gesehen schwierig. Weil jeder Hund das braucht. Und wenn ich jetzt bei mir so durchblicke durch meine Gruppe, würden sich die alle freuen, Einzelhund zu sein. Sie mögen sich, Sie kommen gut miteinander klar, aber sie genießen diese Quality Time oder diese Zeit nur für sich ganz, ganz massiv, jeder Einzelne.
Ich denke, das macht ja irgendwo die allermeisten Hunde auch zum Hund, weil sie einfach uns gegenüber ihren Artgenossen bevorzugen. Und da sind einfach unterschiedliche Konstellationen möglich, mit einigen Ausnahmen von Meutehunden, die bis zu Hunderten kein Problem damit haben, in Riesenzwingern gehalten zu werden und dann dasselbe Wild zu jagen. Oder Herdenschutzhunde, die einfach die Herde bevorzugen gegenüber anderen Menschen und Hunden. Aber ich denke auch, unsere Hunde wären alle auch sehr, sehr glückliche Einzelhunde. Nicht, weil sie mal leid tun würden, dass sie jetzt gemeinsam wohnen. Ich denke nämlich auch, oder leben, ich denke, dass natürlich auch die Mehrhundehaltung unter der Hunde riesige Benefits mit sich bringt. Einfach, weil sie mit anderen Hunden agieren oder interagieren können, weil sie gemeinsam natürlich viel mehr Kontakt legen können, weil sie im Endeffekt faktisch doch nie ganz allein sind. Hat es natürlich riesige Benefits, aber klar, ich denke, das hat, wenn man das große Ganze wieder betrachtet, sozusagen positive Effekte vom Alltag auch in die Arbeit und in die geht es im Endeffekt, zumindest bei mir. Weil der Hund ausgeglichen ist, weil er seine gesättigten Grundbedürfnisse hat und das natürlich einen Effekt erzielt. Genau.
Wenn wir jetzt wieder zu dem Zusammenleben und dem Training jetzt nochmal gehen, diese Quality-Zeit ist ja nicht immer so, dass das ein Spaziergang sein muss, sondern es reicht ja oft, wenn das ist, zum Beispiel beim Lira weiß ich es, der will am Abend ganz, ganz nah bei mir auf der Couch liegen.
Ja.
Wo ich sage, dieses Bedürfnis haben die anderen drei gar nicht. Ja, jetzt motzt der Alte gerade, weil sich der Schwarze bewegt. Also mein Hausmeister war gerade aktiv. Und der Johanni hat dieses Bedürfnis nach Nähe zwischendrin immer wieder, aber nicht durchgängig.
Spannend.
Und bei der Siva muss ich ihr bewusst das anbieten, dass dieses zu mir kommen, weil die den Jungs ganz oft den Vortritt lässt, obwohl sie das Bedürfnis hätte.
Ja.
Weil die ist dann einfach so, ach, die drei schon wieder und jetzt die vier.
Ja.
Ich gehe einfach und da sage ich dann oft, hey Jungs, bleibt im Wohnzimmer, ich gehe zu Siva ins Vorzimmer und wir kuscheln dann am Boden ein bisschen. Und dann fordert sie das dann auch aktiv ein. Aber die sagt halt wirklich, mich jetzt gegen die Jungs durchsetzen, im Sinne von, wenn ich mich zu ihr lege, kommt dann spätestens der Schwarze und steckt ihr die Pfote zwischen den Armen durch und der Kleine legt sich auf
Ja,
ihren Bauch. Und
klar.
also da muss man halt schon gezielt auch schauen, was ist das Bedürfnis des jeweiligen Hundes. Ist das jetzt ein gemeinsamer Spaziergang oder ist das eben eher dieses auf der Couch gemeinsam kuscheln? Und für mich war das jetzt ganz spannend zu sehen gestern am Abend, dass der Lira mir nicht mehr zugegangen ist. Der Lira verbringt jeden Abend bei mir auf der Couch. Der Bayou ist aber jetzt auch ein Hund, der sehr, sehr viel Körpernähe sucht
Ja.
und hat diese natürlich auch zum Ankommen bekommen. Und wie ich dann gestern am Abend so gemerkt habe, der Lira kommt nicht mehr und wirklich so hat sich hinter die Couch hingesetzt, ganz geduckt und gesagt, so, ich bleibe da jetzt.
Ja.
Und ich sage, okay, ich schicke jetzt einmal den Kleinen in die Box, der soll jetzt einmal 2 Stunden Ruhe und schlafen in der Box und nicht bei mir. Dann hat es, wie gesagt, diese halbe Stunde noch gedauert und kam der Leroy und dann hat er aber auch den ganzen Abend dann die Nähe eingefordert.
Okay.
Also da jetzt, wenn natürlich 200 das gleiche Bedürfnis haben, muss man halt wirklich schauen, wie man dieses Bedürfnis trotzdem für beide erfüllt.
Klar. Ich stehe ja in der Früh mit verhältnismäßig zeitig auf, nicht so früh wie du wahrscheinlich, aber doch, um noch eine Stunde lesen zu können.
Also nicht zum Gassi gehen.
Na, das wird nämlich völlig überbewertet.
Also
Na.
ich gehe jeden Tag 1 Stunde. Jeden Tag.
Großartig. Ich bewundere dich dafür. Na, aber ich gehe Runde lesen und habe eben, weil ich meine Hunde nicht im Bett haben möchte, dann die Hunde bei mir auf der Couch.
Ja, bei mir auch so.
Und der Cool wartet mittlerweile dann schon auf der Couch, dass ich ihn zudecke. Der kringelt sich zwischen meinen Beinen ein. Manchmal ist der irgendwas schneller, dann ist halt der dort. Und so kriegen sie halt ihre Quality Time. Aber im Endeffekt wird die einzige Möglichkeit sein, um dem auch künftig gerecht zu werden, im neuen Haus eine größere Couch zu kaufen, damit noch rechts neben mir Platz ist dann für das Labrador-Dingens, für das ich noch immer keinen Namen gefunden habe. Aber
Was für ein Buchstabe ist es?
I. Aber das war mir sowieso immer schon wurscht, was da
Ah,
dazu ich dann
okay.
einfällt. Egal. Na, beim Cooler habe ich es tatsächlich aussuchen können, aber da war es im Erik auch völlig egal. wie der Hund heißt, hat gesagt, ich muss damit zurechtkommen in den nächsten 15 Jahren. hätte er gar nichts mit K sein müssen. War zwar
okay. Kein Unfall. Bei uns war es jetzt lustig beim Bayou. Da habe ich mit der Kelly gemeinsam haben wir Namen gesucht, weil sie wollten, also die Welpen sind aus Australien, sie wollten aber einen Bezug zu Louisiana haben. Und ich habe von Anfang an gesagt, also Bayou ist mein absoluter, das heißt Gewässer auf Englisch, also steht für Gewässer. Und ich habe gesagt, das ist mein Name. Und tatsächlich hat sich bis zum Schluss herauskristallisiert, dass der Hund mit dem Namen Bayou tatsächlich mein Hund geworden ist. Und das finde ich total spannend. Ja.
Aber gut,
wie
sind wir jetzt auf den Namen gekommen?
Keine Ahnung. Trainingstechnisch, machst du bewusste Trainings, an denen alle teilhaben und du ihnen aber sagst, jetzt bist du dran, jetzt ist your turn, it's your turn?
Nein, in dem Fall nicht so. Also was ich schon mache, ist sozusagen, dass ich alle Hunde bei mir habe, bei einer kurzen Runde draußen, wo sie eben in unterschiedlichen Settings einfach lernen sollen, kurz abzuwarten und auf die jeweilige Ansprache zu warten. Das heißt, jetzt kommt der Ignaz zu mir, dann darf der nächste Hund nachrücken, dann kann der nächste Hund nachrücken. Jetzt legt sich ein Hund hin, einer kommt zu mir, einer bleibt sitzen. Solche Kleinigkeiten.
Ja, mache ich auch
aber,
gerne so.
Aber keine Trainings. Es gibt durchaus gerade im Immobilien- oder Agility-Bereich Sachen, die mich schwer beeindrucken, wenn die Leute ihre Hunde auf diese feldbettenartigen Hundedinger draufschicken und dann den anderen Hund in einer hohen Motivationslage arbeiten.
Ich glaube,
das ist eh okay, aber das brauche ich nirgendwo und deswegen mache ich es auch nicht.
Also diese Betten, ich schwöre dir, die sind so ein bisschen magic. Ich nutze die bei mir im Verein ja auch.
Ja.
Und tatsächlich, seit ich mit diesen Betten arbeite, geht das mit meinen Hunden auch.
Ja.
Also ich kann daneben sogar Verbellanzeige machen mit einem Hund und die anderen liegen ruhig und entspannt am Bett.
Ja, ja.
Und natürlich, was man sich bewusst sein muss, ist, dass man anfangs die Wertigkeit für den Hund am Bett, für das Warten oft höher legen muss, als die Wertigkeit von dem des arbeitenden Hundes. Bei dem arbeitenden Hund fällt das meistens eh sehr leicht, was er tut, weil du fängst eh mit leichten Übungen an. Ja. Aber dem abwartenden Hund fällt das anfangs sehr, sehr schwer. Klar. Und also ich trainiere das schon immer wieder gezielt, also einfach um ihnen dieses Warten beizubringen. Und es ist total lustig. Ich habe für zu Hause, also ich habe nur eine kleine Wohnung mit Schlafzimmer, Wohnzimmer, Vorzimmer, Küche und Bad. Und wenn ich sie trainiere, trainiere ich sie meistens im Wohnzimmer. Das heißt, alle Hunde sind im Vorzimmer und ich rufe sie einzeln rein.
Witzig, okay.
Und das funktioniert perfekt und es weiß...
Was machst du da für Übungen? Oder worum geht es dabei?
Ganz unterschiedlich. Also ich mache von auf dem Flocati Gegenstandsstöbern, Gegenstandsanzeigetraining bis hin zu Positionswechsel, Grundübungen für die Fußarbeit, Tricktraining, also alles, was halt auf kleinem Raum möglich ist. Ja. Ein paar Shape-Übungen. Und ich habe eine fixe Reihenfolge. Also die Reihenfolge ist Leroy, Johanni, Siva, Calypso. Egal mit welchem ich anfange. Also würde ich jetzt mit der Siva anfangen, wäre Siva, Calypso, Leroy, Johanni.
Ja. Yeah.
Und sie wissen ihre Reihenfolge. Und ich schwöre dir, mein fast 14-Jähriger, ich kann ihn nicht auslassen. Ich mache halt dann Easy-Übungen mit ihm, aber ich kann ihn tatsächlich nicht auslassen. Und meistens ist es so, dass ich zwischen 5 und 10 Wiederholungen arbeite und dann den Hund tausche und das 3 bis 5 Mal hintereinander.
Ich finde es interessant, weil ich mache mit meinen Hunden bewusst nichts zu Hause.
Okay.
Einfach, dass die auch in der gemeinsamen Konstellation zu Hause gar nicht so Erwartungshaltung haben, dass da jetzt was Großartiges passiert. Also das höchste aller Gefühle ist halt, wenn einmal Besuch kommt. Aber das habe ich für mich so, für sie wirklich als Anti-Arbeitsplatz etabliert.
Ja,
finde ich interessant, dass du mit ihnen zu Hause arbeitest.
Ja, aber du hattest die Trainingshalle. Und ich habe zum Beispiel Indoor nahezu keine Möglichkeit, mit allen gleichzeitig zu trainieren.
Klar.
Und es ist ganz klar das Setup, was es ausmacht. Also meine Hunde, also auch wenn du jetzt schauen würdest, die liegen komplett gechillt da und schlafen.
Ja.
Und wenn ich das Setup herrichte fürs Trainieren, dann versammeln die sich im Vorzimmer, dann geht keiner mehr ins Wohnzimmer. Also das ist so, wie man gesagt hat, mit Ankündigungen und wie kann ich einen Hund Startrituale etablieren.
Ja.
Wenn ich aus der Schachtel den Klicker hole, dann wissen sie, es ist soweit. Das Einzige, wo ich gerade echt noch am Hadern bin und wo ich definitiv immer noch keinen Lösungsansatz habe, ist, wenn der Johann im Auto warten muss, während die anderen arbeiten. Und da ist es vollkommen egal, ob das eine triebliche Arbeit ist im Rettungshundebereich oder ob das eine Obedience-Übung von den anderen Hunden ist, der rastet völlig im Auto aus.
Der kann aber auch rausschauen, oder?
Ja, er kann rausschauen.
Und der merkt, wenn ein anderer Hund geholt wird.
Natürlich, aber es ändert nichts an der Situation, wenn er in den unteren Boxen sitzen würde und ich würde, also dann hätte er ja keinen Blick nach außen, das Bellen habe ich trotzdem. Und
Das
dann
ist
denke
übrigens
ich,
auch, denke ich, ein Unterschied bei mir, wo man zum Beispiel die Hunde entweder hinten im Pickup haben, also auf der Ladefläche,
ja.
versus den Hund, den ich aus von der Rückbank hole, versus den Hunden, die ich aus dem Anhänger hole. Weil die das dann, es ist immer irgendwo kommen und gehen und die registrieren nicht ganz genau, welcher Hund geholt wird. Und da kommen sie mir dann ruhiger vor. Und ich achte auch darauf, bis auf die Rückbankboxen, dass meine Hunde nirgendwo rausschauen können. Das heißt, es ist einfach. Es gibt nichts zum Schauen, dementsprechend kommen sie zur Ruhe. Das finde ich ganz angenehm.
Das Spannende ist, sobald alle vier im Auto sitzen, habe ich das Thema nicht mehr. Also es
Ja,
geht.
weil er weiß, dass jetzt eh niemand arbeitet.
Ja, aber dann ist für mich nicht erklärbar, wenn ich ihn raushole und neben das Auto setze, bellt er nicht. Obwohl er zuschauen könnte bei der triblichen Motivationsarbeit.
Da gibt es einen ganz einfachen Grund. Es sind Aussies und die sind alle ein bisschen gestört.
Aha. Also, lieber Flo, du weißt schon, dass du in Kürze nach Niederösterreich ziehst, oder?
Verzeihen.
Nein, also ich habe für das tatsächlich noch
Es
keinen
klingt,
Lösungsansatz.
ist wirklich, es klingt sehr interessant. Man ist immer wieder vor solchen Aufgaben, dessen Lösung ein Rätsel ist.
Ja, derzeit habe ich einfach, fahre ich Management und stelle einen meiner Trainingskollegen ab, sich neben mein Auto zu stellen und dann ist kein Lot.
Ah, Tatsache.
Ja,
Okay.
also ist total spannend. Also er würde auch in dem Moment. Von vielen Leuten nimmt er nicht einmal Futter, dass du sagst, okay, fürs Rücksein, du würdest ihn jetzt belohnen. Ich habe auch schon
Ja.
überlegt, mit Futterautomat zu arbeiten, aber wie gesagt, er nimmt in diesen Situationen oft kein Futter. Am besten funktioniert es zum Beispiel, wenn die Karre neben meinem Auto steht. Ich weiß nicht, was es ist, aber die Karre steht neben meinem Auto und er ist ruhig. Ja. Also das ist derzeit meine Challenge in der Mehrhunderhaltung.
Erwartungshaltung ändern und nicht dran nehmen.
Also ich habe es schon probiert, mit ihm als letztes dran zu nehmen, bellt er trotzdem von Anfang an.
Klar.
Ah,
Wenn
du
der
meinst
Baum,
ihn
aber
gar nicht
genau.
trainieren.
Dass halt der Bammel in der Konstellation gar nicht drankommt.
Du hast halt das
Oder?
Fehlverhalten lang mit dabei, ne?
Ja. Aber das ist zum Beispiel auch der Grund, oder da, wo der, um jetzt gänzlich das Thema zu wechseln und in das Training zu gehen, wo mir der Jens auch einmal empfohlen hat, wenn der Hund vor der Suche winselt, dann lass ihn so oft suchen, wo er nichts findet, dass er nicht mehr diesen Drang hat. Oder nicht mehr diesen harten Drang hat zu finden während der Suche, dementsprechend seine Erwartungshaltung gesenkt ist und er plötzlich still ist, um dann wieder was finden zu können. Und das ist ja, denke ich, in vielerlei Hinsicht das Problem, warum Hunde chronisch an der Leine ziehen,
Die
kläffen, wenn
Erwartungshaltung,
sie irgendwo
ja.
hinwollen, die Erwartungshaltung. Weil wir ja in unserem Training meistens so drauf, also wir sind ja so ergebnisorientiert. In der Rettungshundearbeit, in der spürenden Arbeit ist das immer anzeigebezogen, in der Fährtenarbeit ist das immer endpunktbezogen, dass wir wirklich darauf vergessen, die bei einem Hund, der die Sachen alle schon gelernt hat, auch darauf zu achten, dass die Suchen selbst belohnend sind und dass halt nicht immer das eintritt, was am häufigsten eingetreten ist bisher. Aber das könnte ja wieder mal ein Thema für eine neue Folge sein.
Absolut,
Und
absolut.
ich denke, versuch mal, doch kurz nochmal zusammenzufassen, was wir heute da anhand von 5 Überschriften besprochen haben, wenn du damit einverstanden
Na,
bist. Oder gibt es noch was?
absolut, nein. Weil die Abschlussfrage, die wir uns überlegt haben, die stelle ich dann nochmal ganz zum Schluss. Wir haben uns überlegt, als erstes, wie wir zu unseren Hunden kamen, ob die gezielt ausgesucht wurden
Stopp!
oder.
Die erste Frage war, ab wann ist es Mehrhundehalterung?
Ah, stimmt. Also, ab wann ist es Mehrunterhaltung? Das heißt, für mich war ganz klar ab 2, aber ich sehe den Ansatz natürlich auch, dass 2 noch mit den uns zur verfügenden Ressourcen, Händen, easy zu handeln sind, wo es dann ab 3 einfach anfängt, schwierig zu werden.
Ja. Ab wann denkst du, ist es gar nicht mehr handelbar? Das interessiert mich auch noch. Ab wie
Ich
vielen
glaube,
Hunden würdest du sagen, keiner mehr? Keiner mehr dazu?
das gibt es so nicht, ja. Weil es kommt immer darauf an, was du mit den Hunden machen möchtest. Wenn ich
Ja.
jetzt sage, ich habe eine wilde Mischung Tierschutzhunde, die einfach nur Mitläufer sind und mit denen ich wandern, spazieren gehen gehe und wir sind alle glücklich und jeder kommt auf sein Kuschelbedürfnis, auf sein Nähebedürfnis, auf sein Bewegungsbedürfnis und da ist jetzt kein Hund, der gearbeitet wird und der tatsächlich sagt, hey, ich brauche jetzt aber, glaube ich, dass die Menge unabdingbar ist. Schau dir Meutehunde an, ja.
Ja.
Aber da hat jetzt von einem Meutehund nicht jeder diesen individuellen Zuspruch. Schau dir
Klar.
Schlittenhunde an, von der
Ja.
Menge her, ja.
Ja. Gutes Beispiel, ja.
Also ich glaube, die Menge ist nicht ausschlaggebend, sondern die Bedürfnisse der einzelnen Hunde, die du hast.
Und
also
die Infrastruktur.
Und die Infrastruktur. Also bei mir ist es jetzt auf 65 Quadratmeter mit 5 definitiv schon eng. Wobei, es hört sich jetzt total böse an, ja. Aber ich habe nicht geglaubt, dass mein Ältester den letzten Sommer überlebt und hatte
ja.
mich deswegen auf diesen Wurf für heuer angemeldet. Und ich bin total glücklich, dass es ihm mega, mega gut geht, ja.
Ja.
Auch wenn er jetzt wieder gerade mit seiner Kehlkopflähmung etwas mehr kämpft. Aber 5 sind für mich so persönlich zeitbedingt und
ja.
Ressource ich bedingt das absolute Maximum eigentlich.
Ja,
ja.
Ja, ja.
Also 5 werden mich jetzt sicher über einen längeren Zeitraum ordentlich fordern, bedürfen bei mir mehr Planung, als ich das gewohnt bin.
Ja.
Aber ich glaube, das ist so, ja, also bei mir ist es einfach so 4, jetzt halt 5, das Maximum, das ich haben möchte. Ich hatte mir ja ursprünglich in den Bus nur 3 Boxen eingebaut. Und habe gesagt, damit ich nicht in Versuchung kommen kann, mir einen 4. Hund zu kaufen.
Ja.
Ja,
ich denke, für mich persönlich ist sogar 3 das Maximum.
Okay.
Und ich werde mir aber damit arrangieren können, dass ich 1, 2 Hunde habe, die ich weiß, dass ich sie früher oder später wieder
abgeben
weitergeben kann.
Mhm.
Bin ich gespannt, ob das Projekt dann im Sommer startet. Okay.
Ja. Dann waren wir bei
wirklich, wie kam es?
Ja.
Wie kam es tatsächlich zu den neuen Hunden? Auch das
ja.
ist spannend, weil es hängt ja zum einen natürlich auch gewissermaßen vom Geschlecht ab, aber natürlich für uns initial für den Arbeitszweck, den wir nachgehen wollen.
Ja. Spielt bei dir die Farbe eine Rolle?
Nein, völlig egal. Naja,
ja. Schon.
Ich möchte nur einen Labrador in den echten Farben
ja.
haben. Zum Beispiel.
Aber also alles, was halt, weil zum Beispiel, das war bei mir damals beim Pudel so interessant, wie ich mich erkundigt habe, wurde mir, obwohl für die Therapiebegleithunde arbeite, der schwarz-tarnfarbene, also schwarz mit tarnfarbenen Marken empfohlen,
ja.
charakterbedingt. Und das ist natürlich, also ich sehe das bei den Aussies auch und wenn ich jetzt andere Aussies im Vergleich habe, Farben bringen schon auch immer Charakter mit.
Ja, ja.
Also,
ja, man sagt ja viel bei den Lapsen, dass halt die Schwarzen die richtige Power haben. Da kenne ich mich tatsächlich zu wenig aus. Aus dem Wurf, den ich jetzt hole. Ich bin ja so leinhaft. Ja, ich weiß ja gar nicht, sozusagen, was da die korrekten Farbbenennungen sind. Schwarz und Gelb, oder?
Gelb, ja, ich glaube.
Ja, und also diese beiden Möglichkeiten bestehen. Ich möchte nur eine Hündin haben und so wie auch damals beim Ignaz möchte ich einfach eines der kleineren Exemplare haben. Nicht klein, weil es immer zu kurz kommt, sondern einfach klein, weil es kleiner ist als die anderen trotz selber Entwicklung. Und
hast du ganz klare Vorstellungen über den Charakter? Weil das hatte ich jetzt beim Bayou. Da habe ich wirklich gesagt, ich möchte, dass er so mit Futter agiert. Ich möchte so, dass er mit Spielzeug auf neue Reize. Ich möchte so, dass er auf neue Umweltgegebenheiten reagiert. Ich möchte so und so viel Grit haben. Ich möchte so und so viel Futtermotivation sehen, ich möchte Umgang mit Menschen so und so sehen. Also natürlich ich habe den perfekten
ja.
Hund für mich kreiert. Und
ja.
dann habe ich halt im Gebäude Abstriche gemacht. Da. Also, aber den bestmöglichen Hund für meine Bedürfnisse aus dem Wurf wollte ich.
Das werde ich wahrscheinlich nicht machen, um das kurz abzukürzen. Ich möchte von allem, was gut ist, das Beste. Und von allem, was gut ist, alles. Idealerweise.
Ja,
das wäre das Nonplusultra. Und ich werde aber mir den Hund nicht selber aussuchen. Sondern ich habe tatsächlich ja noch nie einen Hund für mich ausgesucht. Das haben immer die Züchter gemacht. Das war damals sogar beieinander der Fall. Es war beim Ignaz der Fall. Es war beim Kuhl der Fall. Es wird auch beim nächsten Hund der Fall sein, dass...
Darf ich noch einmal einhaken da? Du sagst, du
probier.
Willst von allem das Beste. Aber genau das finde ich schwer. Weil ich hatte die Diskussion mit einem Rettungshundekollegen und er geht zum Züchter und sagt, er möchte einen Hund für die Rettungshundearbeit.
Ja.
Das setzt aber voraus, dass der Züchter weiß, was in der Rettungshundearbeit für mich wichtig ist.
Klar.
Und das habe ich, also ich habe mir den Hund auch nicht selber ausgesucht, der wurde auch vom Züchter ausgesucht.
Ja.
Aber ich habe ganz klar artikuliert, was mir für meine Arbeit wichtig ist.
Klar. Na, das bespreche ich, also erstens einmal selektiere ich sehr genau die Rasse, die ich möchte. Dann finde ich den Züchter und warte auf den korrekten Wurf. Dem Züchter... mit dem ich mich natürlich unterhalte, dem lege ich sehr nahe, was ich machen werde, was aus meiner Sicht wichtig ist, sozusagen für diesen Hund in seinem Arbeitsfeld. Und das überschneidet sich ja schon wieder mit den Kriterien der Rassewahl. Und somit bin ich dann eigentlich, denke ich, fährt man sehr gut und dann ist man halt nur fürs Training selber verantwortlich. Und wie gesagt, auch wenn man sich die ganzen Sachen überlegt bezüglich Welpentests, wie wenig aussagekräftig sie sind und wie viel man davon hat, dass man eine Portion Glück hat und selber vernünftiges Training dann und Aufzucht macht, geht die Sache verhältnismäßig entspannt an.
Okay, da bin ich ganz anders als du und auch jetzt, wo ich die Welpentests von dem Wurf gesehen habe.
Ja, aber unterhalten wir uns in 7 Jahren drüber, wenn die Welpen wieder alle zusammenkommen, durch unterschiedliche Hände gegangen sind.
Ja.
Also ich denke, das ist halt echt ein Glücksspiel.
Ja, absolut. Also es spielt mit Sicherheit auf die Tagesverfassung des Hundes mit ein, aber für mich jetzt nur, ich kenne den Bruder jetzt auch persönlich, nachdem beide nach Europa gekommen sind.
Ja.
Und alles, was ich bis dato gesehen habe beim Bayou,
Ja.
war, du stellst ihm eine Aufgabe und er bleibt dran.
Ja.
Er ist in seiner Aufgabe. Wenn ich da jetzt im Vergleich den Scout hernehme,
Ja.
der geht in seine Aufgabe, ich kann es nicht lösen, Mama. Ich kann es nicht lösen, Mama. Ich kann es nicht lösen, Mama. Obwohl sie gleich gearbeitet wurden von der gleichen Person über 6 Wochen.
Klar, da gibt es sicher Unterschiede.
Ja,
Ja.
und da war einfach für mich klar, ich möchte den, der dran
Ja,
bleibt und
ja.
wirklich, wenn er registriert, ich habe alle meinen Erfahrungsschatz, ich habe alles Neue ausprobiert, dann sich von mir lenken und leiten lässt.
Ja.
Und das war zum Beispiel ein Kriterium, das ich gehabt habe.
Ja.
Und das glaube ich schon, dass man das in den Welpen, in den Ansätzen sehen kann.
Da habe ich zu wenig Erfahrung.
Und also ich habe jetzt auch mit der Kelly nachher nochmal lang gesprochen, und gefragt, ob sie es wieder machen würden, weil die haben nach Avidog und Puppy Culture aufgezogen und sie hat gesagt, sie würden den Welpentest auf alle Fälle wieder machen,
Ja.
aber sie sind auch bereit, ihn zu wiederholen, wenn sie sich nicht sicher vom Ergebnis sind, dass der Hund zum Beispiel, weil er der Letzte war und schon lange warten musste, dass
Ja.
sie einfach sagen, sie wiederholen den Test 2, 3 Tage später in einem
Ja.
neuen Umfeld ähnlich noch einmal, um zu schauen, wenn er als Erster drankommt, ob er genauso reagiert, wie wenn er der Letzte ist und schon lange warten musste davor.
Ja.
Ja, und sie haben natürlich im Vorfeld schon viel getan und beobachtet. Und bei uns wurden die Welpen tatsächlich erst eine Woche vor Abgabe zugeteilt.
Okay, cool.
Also mit 9 Wochen dann in dem Fall.
Ja.
So, der nächste Punkt war
Zusammenführung.
Zusammenführung und dann das Zusammenleben. Und da haben wir eigentlich beide gesagt, wir nehmen das recht entspannt hin und sagen,
Friss oder
wir,
stirb? Nein.
ja, nicht ganz, also schon mit Hirn, aber wir machen keine Wissenschaft draus. Ja,
Ja,
sondern,
es muss einfach funktionieren
ja.
und dem vorangehend haben wir uns ja schon sehr viele Gedanken gemacht, tatsächlich.
Absolut. Und im Zusammenleben ist ganz klar rausgekommen, dass es viele, viele, viele Einschränkungen, viele, viele Sachen gibt, an die man vielleicht vorher gar nicht gedacht hat, was eigentlich für Komplikationen in gewissen Bereichen auftreten. Aber dass mit viel, viel Management und guter Planung eigentlich alles möglich ist.
Ja.
Sowohl im Training als auch im Zusammenleben. Und dass es eben sein kann, so wie du jetzt sagst beim Ignaz, der frisst alleine von den anderen viel entspannter. Naja, warum denn dann nicht?
Ja,
Ja.
klar.
Oder dass ich sage, wenn ich lauter intakte Rüden hätte und es ist eine läufige Hündin in der Umgebung und die Rüden neigen dann dazu, gestresster zu sein, dass ich in diesen Phasen einfach ein Trenngitter zwischen zwei Räumen ziehe und der eine Rüde dort und der andere Rüde dort ist. Für mich wäre es einfach zum Beispiel keine Option, die Hunde permanent getrennt zu halten. Also das ist
Ja.
einfach, wo ich sage, ich möchte es persönlich nicht, ich könnte es räumlich nicht, ja,
Ja.
solange ich jetzt noch in der Wohnung bin. Und deswegen stand auch der Johanni damals kurz vor der Abgabe. Aber haben wir ganz gut hinkriegt und es ist auch jetzt für mich keine Option. Es ist für mich eine Option, ein Hund, der gerade drüber ist, aufgrund einer Phase seines Lebens immer wieder mal Boxen oder Raumauszeiten zu geben.
Ja.
Aber es wäre keine Option für mich, die Hunde permanent getrennt zu halten oder in zwei Gruppen zu halten. Training haben wir eh schon besprochen, eigentlich im Detail, dass wir sagen, es geht um die Quality-Zeit und nicht die Quantität. Dass
Ja.
wirklich da jeder Hund seine Trainingszeit und seine Zeit von uns, mit uns bekommt und dass sie alle auch liebend gern Einzelhunde sein würden.
Zumindest interpretiert, aber auch ihre Vorteile in der gemeinsamen Haltung genießen.
Absolut, absolut. Das heißt, so als abschließende Frage noch, bevor wir zu unserer immer, immer letzten Frage kommen, ist, glaubst du, kann man dieser Menge an Hunden gerecht werden?
Das ist eine sehr philosophische Frage.
Ja.
Und ich behaupte, so wie, ich lehne mich da jetzt nicht weit aus dem Fenster. Ich behaupte, die Hunde, die bei mir leben, gemeinsam haben es besser als 95% aller anderen Hunde.
Warum?
Weil sie gut gehalten werden, weil sie die beste Fürsorge, die mir möglich ist, genießen, weil sie super Futter bekommen, weil sie soziale Interaktion haben mit mir, mit ihren anderen Hundekumpels. Und weil sie eben das machen dürfen, wofür sie gezüchtet worden sind. Und das ist tägliches Arbeiten. Tägliches Arbeiten, das auch gute Ergebnisse liefert. Und deswegen behaupte ich, dass es denen sehr gut geht. So. Wie schaut es bei dir aus?
Ja, sehe ich eigentlich ganz genauso. Also meine Hunde, ich bin ja dieser Freak mit einer Stunde täglichen Spaziergang, immer zwischen 6 und 7. Erstens brauche ich das zum Kopfhäufigen und einfach, ich finde dieses so, da verlange ich von den Hunden nichts. Außer kommt her, bleibt bei mir, geht an der lockeren Leine und geht schnüffeln. Ja, also
Das
das ist
natürlich, ja.
das wirklich, also das hat mit Training nichts zu tun, aber das ist unsere gemeinsame Zeit. Und
Ja.
tatsächlich habe ich es jetzt, wie gesagt, in der Arbeits-, also in der Projektwoche so genutzt, dass ich mit jedem diese Zeit alleine genossen habe. Und einfach
Super.
gesagt, der Pace geht einfach nur, sei bei mir, komm zurück, wenn ich dich rufe, aber genieß ein bisschen, es geht um nichts.
Ja.
Und ich habe auch meine fixen Rituale. Nach diesem Spaziergang heimkommen heißt 3x5 Wiederholungen oder 5x5, je nachdem, wie viel Zeit ich habe, aber 3x5 sind es immer pro Hund von Kleinigkeiten, von Übungen. Dann
Ja.
sind sie tagsüber ja, wenn ich arbeiten bin, allein daheim und dann geht es entweder 1 bis 2 Stunden spazieren oder wir fahren
Ja.
arbeiten. Und das sind aber dann Spaziergänge, die ich mit Arbeiten kombiniere. Also dass der Nachmittagsteil ist nicht so, wir entspannen, wir relaxen, sondern der Nachmittagsteil geht dann in die Arbeit über.
Ja.
Da kombiniere ich dann immer mit, hey, 3 Hunde warten, einer sucht, 3 Hunde warten, einer macht ein bisschen Fußarbeit, 3 Hunde warten, ich rufe einen ab, ich setze ihn hin, ich rufe den nächsten ab. Also auch dieses Diskriminieren von Signalen baue ich da immer wieder ganz gern mit
Du
ein.
driftest ab.
Ja, ich weiß.
Ob wir unseren Hunden gerecht
Ja,
werden. Okay, schreib einen Trainingsplan. Na, großartig.
so, Flo, unsere letzte Frage, bevor wir jetzt wirklich überziehen. Dein absolutes Lieblingstool im Moment, Trainingstool.
Aktuell ist es meine Belohnungstasche, die ich mir mit dem Karabiner an den Hosenbund hänge.
Eine Leckerli-Beutel.
Ja, ich nehme natürlich nicht einen Leckerli-Beutel, sondern das ist was Taktisches, das ist
Ah,
was
ein
richtig was
Tactical
Cooles.
Gear.
Ja, Tactical Gear, genau. Farbe Coyote und nein, es ist wirklich praktisch. Warum? Weil das hat unten ein Netz und der ganze Futterbröselsch-Dreck,
Ja.
den hat man nicht dann unten 2 Zentimeter tief drinnen, sondern der rieselt halt vorzu raus. Es ist leicht zu reinigen und man kommt leicht rein. Es hat viel Platz. Das heißt, man hat da ohne Probleme mal ein, zwei Bälle drin Platz. Und
Ja, cool,
das ist.
vielleicht kannst du uns den Link nachher schicken und dann können wir den in die Shownotes reintun.
Ja, muss ich schauen, ob wo ich das finde, ja. Aber
Ja.
tatsächlich. Und bei dir?
Ja, bei mir ist
Aktuell?
es tatsächlich jetzt aktuell mit dem Welpen die Box, die der Welpe ja Gott sei Dank gut aufgebaut kennt vom Züchter und von der Trainerin, wo er jetzt die letzten 6 Wochen war. Und die er Gott sei Dank auch aufgrund des langen Fluges jetzt überhaupt nicht negativ verknüpft.
Cool.
Also ist wirklich traumhaft, weil wenn ich, so wie jetzt, der Leroy neben mir auf der Couch, also oder auf der Bank liegen möchte,
Ja.
das wird mit Welpen einfach gerade schwierig sein, weil der diesen Platz auch ganz gerne beansprucht. Und ich habe einen Calypso zu meinen Füßen, die Siva zu meiner Linken, den Johanni ein Stück weiter vorne, das mit dem
Ja.
kleinen Wirbelwind jetzt nicht gehen wird und der schläft halt stattdessen jetzt in der Box.
Ja.
Und das bietet den Hunden Ruhe zum Runterkommen, weil sie nicht die ganze Zeit ein Auge drauf haben, was der Kleine jetzt schon wieder macht und wo sie dann denn hinschauen müssten. Ich muss nicht die ganze Zeit draufschauen und der Hund kommt zu dem Schlaf, den er in dem Alter einfach braucht.
Perfekt.
Ja,
Boxen sind praktisch. Meine steht offen
absolut.
im Wohnzimmer und die Hunde gehen selbstständig rein, um mal
Ja,
drin
ich,
zu
also
können.
ich habe zu Hause eine stehen, nur für den Lira eigentlich und der schläft jede Nacht drinnen. Also das ist sein. Und wenn ihm die anderen zu blöd sind, also Interpretation, so, wenn die ihm zu blöd sind, geht er tatsächlich auch dort rein und pennt dort drinnen.
Ja.
Recht spannend. Und ich habe jetzt eine Monsterbox bekommen, weil da sind ja 2 Welpen drinnen gereist und ich habe gar nicht mitbekommen, dass wir die Box dazu gekauft hatten.
Ja.
Und jetzt habe ich, ja,
Ah, cool.
eine Riesenbox, die bei meinen Eltern nicht mal durch alle Türen passt.
Cool. Jetzt zum
Ja.
Glück, ob sie mitnehmen können überhaupt.
Ja, nein, also ich war Gott sei Dank mit dem Bus unterwegs und der hatte
Ja.
hinten die Liegefläche, also sonst wäre es eh schwer geworden.
Ja.
Ja.
Spannend.
Passt, Flo. Ich glaube, wir haben megamäßig überzogen, aber gerade Mehrunterhaltung ist halt ein Thema, was bei uns beiden sehr präsent ist.
Voll.
Und vor allem jetzt, wenn dein Nachwuchs demnächst kommt, meiner gerade eingezogen ist und bei dir ja auch, wenn die Laura Nachwuchs, also Hündischen bekommt.
Genau.
Dann, ja. Und die nächsten Male werden wir uns wahrscheinlich dann schon fast live treffen, oder?
Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, wann das sein wird. Zumindest das übernächste Mal könnte man sich das schon
Ja.
überlegen. Brauchen wir ein Studio. Bald.
Hast du noch irgendwas, weil deine Firma noch einmal kurz ankündigen, weil das letzte Mal haben wir nur sehr kryptisch drüber gesprochen, dass du uns kurz noch.
Stimmt. Also die Kynotec GmbH ist ja jetzt online. Offiziell, leider haben wir noch ein paar Probleme mit unseren Mail-Servern für eingehende E-Mails. Da hat es was auf über den Haufen gestellt, leider Gottes. Aber wir sind ja natürlich nach wie vor über die bisherigen Mail-Adressen verfügbar und auch auf Facebook und Instagram vertreten. Der Firmensitz ist in Niederösterreich. Tatsächlich aber wird unsere Trainingskernzone nahe Wien sein, weil ich auch dort in der Nähe leben und also wohnen und arbeiten werde. Und wir übernehmen sozusagen auch von der HTX die Events, das heißt die Veranstaltungen mit den Schweden etc. Das ist zwar noch alles über HTX ausgeschrieben, aber das läuft dann gleichzeitig mit der Kynotec mit. Ich denke, da wird es auch in den kommenden Monaten noch einige coole Events geben, hoffentlich, sofern wir die alle durchführen dürfen, in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz.
Genau, und zusätzlich startet ihr jetzt dann die Trainerausbildung, wo ihr voll seid, soweit ich das mitbekommen habe, gell?
Genau, bei der AHT, das angewandtes Hundetrainings, GSBR in Kärnten und Tirol, da muss ich dann natürlich wieder in die alte Heimat pendeln, aber das ist ja auch schön, immer wieder nach Hause zu kommen. Die startet voraussichtlich nach Plan im April
Cool, na dann
in
hoffen wir, dass
Kärnten.
da der Lockdown bis dahin dann Geschichte sein wird.
Berufliche Fortbildung,
Ah,
das
stimmt,
werden
ja,
wir
mit den Trainern,
durchziehen.
das geht gut, ja,
Das werden wir
absolut.
durchziehen. Unter Einhaltung und Beachtung aller notwendigen Maßnahmen,
Schutzmaßnahmen, ja,
selbstverständlich.
absolut.
Sehr schick. Super.
Ja, dann werde ich noch ganz kurz sagen, was es bei mir jetzt die nächsten Wochen Neues geben wird. Und zwar, diese Woche startet meine Facebook-Gruppe, die wird sich nennen Fundamental Basics. Und da werden pro Woche 2 bis 4 Trainingsinhalte gepostet und man kann Fragen stellen, man kann die Bitte äußern, bestimmte Videos zu posten, man kann die Bitte äußern, bestimmte Trainingsfragen abzuarbeiten, Trainingstipps bekommen. Was nicht geht, also es wird keine Videoanalysen von fremden Videos geben, sondern es wird halt wirklich tatsächlich mein Training mit meinen Hunden und gerade jetzt auch der Aufbau des Welpen für spätere Sportbereiche vorgestellt werden, aber auch viele Alltagssachen, die ich mit meinen Hunden mache, wie ich die Mehrhundehaltung eben gerade jetzt auch passend zum Thema, wie ich das manage, wie ich gewisse Sachen trainiere, wie ich meine Hunde an gewisse Situationen heranführe. Die wird für Mitglieder meines Vereins für 25 Euro einmalig sein und für Nichtmitglieder für 40 Euro einmalig und dann hat man einen permanenten Zugang zu dieser Facebook-Gruppe. Und
Ja.
da wird, wie gesagt, pro Woche 2 bis 4 neue Inhalte gepostet werden und auch spezifisch auf das, was natürlich die Leute interessiert. Und das Zweite, was jetzt noch neu startet, ist, ich habe am Samstag die Infoveranstaltung für die Therapiebegleithunde. Also da bin ich jetzt endlich in der Endphase mit der Planung, mit allem abgeschlossen, habe eine Psychologin an der Hand, habe einen Rechtsberater an der Hand, eine Tierärztin, die die Erste-Hilfe-Geschichte übernimmt, habe eine
Wow.
Kooperation mit dem Roten Kreuz. Ja, und da gehen wir jetzt endlich an den Start. Wir werden das so handhaben, dass wenn bis dahin zum Start, also der Start wird Anfang März sein, bis wir die ganzen Checks durchhaben der neuen Teams. Wenn der Start live nicht möglich ist, werden wir die Veranstaltungen online stattfinden lassen. Spätestens die Assistenzansätze müssen wir dann in der Praxis machen. Also das geht ja dann online tatsächlich nicht mehr. Aber viel im Vorfeld und vor allem die Theoriegeschichten werden wir übers Online-Medium Zoom machen. Aber da
Ja.
habe ich jetzt beschlossen, nicht mehr länger zu warten und einfach an den Start zu gehen.
Ja. Okay.
Ja.
Sehr, sehr spannend auf jeden Fall.
Passt, Flo. Hey, ja, wir haben mächtig überzogen, aber ich glaube, es war ein spannendes Thema. Wir haben versucht, nicht zu sehr abzudriften und uns an unseren Plan zu halten.
Ist nicht gelungen. Aber ich glaube, der
Ja,
Inhalt ist
im Großen und Ganzen.
okay.
Hey,
Okay.
ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns und ich bin schon auf deine nächste Folge gespannt.
Ja, absolut. Ich auch. Über Spüren der Arbeit überwiegend für Wettkampfsport. Großartig. Mach's gut, Eva. Schönen Dank.
Ciao.